Herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe von Zur Sache. Das Thema der heutigen Sendung heißt, wie gestalten wir die Energiewende? Und in dem Titel sehen wir schon, dass wir das gar nicht mehr in Frage stellen, dass es eine Energiewende gibt. Die Frage ist nur, wie wir sie gestalten, denn wir werden sie gestalten müssen. Wir haben dazu Gäste hier am Set, die man, glaube ich, nicht unbedingt mehr vorstellen muss. Aber Herr Alt, Sie sowieso nicht. Sie sind zum ersten Mal hier offiziell bei uns. Aber ich fange mal hier vorne an. Wir haben Erwin Thoma da. Ein Riesenapplaus für Erwin Thoma. Österreichischer Forster und Betriebswirt, und er schreibt sehr viele Bücher, wo er sich vor allem mit dem Wald, mit der Natur beschäftigt, und ihm geht es eben auch darum, die Schöpfung zu bewahren. Er baut in 33 Ländern aus Holz. Das heißt, in diesem Fall ist der Holzweg der richtige Weg, Herr Thoma. Kann man das so sagen?
Unbedingt.
Wunderbar. Dann haben wir Ulrich Hinzen hier. Ulrich Hinzen ist Mitbegründer der heutigen Faser AG aus Chemnitz. Ich erinnere mich auch an diesen Spruch, Chemnitz ist nicht braun, Chemnitz ist bunt. Wunderbar. Sie setzen bei Ihren Bauten auf Solarthermie. Das sind noch exotische Bauten, gibt es noch nicht so viele in Europa. Das heißt, Sie fangen die Sonne zwar auch ein, aber wandeln die Energie nicht in Strom um, sondern eben in Wärme. Und das ist insofern die Zukunft, weil man damit eben auch Altbauen sanieren kann. So muss man nicht lauter neue Gebäude bauen, sondern kann da reinsetzen. Und Sie haben auch die größte Solarsiedlung inzwischen erstellt. Und wir freuen uns sehr, dass wir dieses Thema hier mit Ihnen populär machen können. Riesenapplaus für Sie, Herr Hinzen. Und Franz Alt ist 80 Jahre jung, muss man sagen, und er ist nicht im Ruhestand. Ja, der Mann hat ja über
20... Das Wort Ruhestand sollte man überhaupt in den Ruhestand schicken.
So sieht's aus. Er hat 20 Jahre lang unter anderem das Politmagazin Report moderiert und ist jemand, der, ja, wie, glaube ich, kaum jemand anders im Ruhestand für die Solarenergie kämpft. Und ich möchte mal ein Zitat von ihm geben, damit man auch sieht, wie der Mann drauf ist. Nämlich, es gibt ein Menschenrecht auf Sonne. Herr Alt, schön, dass Sie hier sind. Hallo.
Vielen Dank.
Wir wollen ja heute, wie gesagt, über das Thema diskutieren, wie gestalten wir die Energiewende. Und ich möchte bei Ihnen mal anfangen, Herr Alt, dass Sie einfach mal mit ein paar Zahlen rüberkommen. Es geht um diesen Planeten, der da oben am Himmel prangt und den, der in der menschlichen Kultur immer eine Rolle gespielt hat. Reicht denn das, was an Energie runterkommt jeden Tag, damit die Menschheit auf die klassischen, also immer noch klassischen Energieträger wie Kohle, Gas, Uran, Öl verzichten kann? Reicht das?
Es reicht mehr als nur einmal. Die Sonne schickt uns jede Sekunde unseres Hierseins 15.000 Mal mehr Energie, als alle Menschen brauchen. Als ich eben durch Berlin fuhr, dachte ich, wieso stehen die meisten Häuser, auf die die Sonne scheint, völlig umsonst in der Gegend herum. Und die Sonne schickt keine Rechnung. Also es reicht und es ist kostenlos und es ist umweltfreundlich und es wird nie verbraucht. Selbst wenn alle Menschen zu aller Zeit die Sonne nutzen, scheint die Sonne immer genauso weiter, während wir Kohle, Gas, Öl oder Benzin verbrauchen und das ist weg. Der fundamentale Unterschied zwischen der künftigen erneuerbaren Energieversorgung und der bisherigen Energieversorgung ist, bisher haben wir verbraucht, künftig werden wir gebraucht. Die Sonne scheint immer, der Wind weht immer, Biomasse wächst nach, Wasser kann immer wieder gebraucht werden, es wird nichts mehr verbraucht. Heute aber verbrauchen wir an einem Tag so viel Kohle, Gas und Öl, wie die Natur in einer Million Tagen angesammelt hat. Dass das nicht gut gehen kann, dass das das Klima kaputt macht, versteht jedermann, wenn er sich ein bisschen damit beschäftigt.
Ein Argument, was auch die letzten Zweifler überzeugen sollte, sich mit dem Thema mal zu beschäftigen, kommt von Ihnen nämlich, um die Sonne werden keine Kriege geführt. Man kann da nicht den Hahn abdrehen. Das ist ja bei klassischen Energieträgern ja unmöglich.
Wir haben ständig Kriege geführt wegen bisheriger Energieprobleme. Um die Sonne kannst du keinen Krieg führen. Die Sonne hat einen Sicherheitsabstand zur Erde von 150 Millionen Kilometern. Weder Bush noch Bin Laden oder Herr Trump kommen je an die Sonne. Hat der liebe Gott oder die Evolution gut gemacht.
Auch RWE kommt nicht an die Sonne.
Es gibt keine RWE-Sonne, es gibt nur unser aller Sonne. Ja.
Können Sie mal das, was Sie auch gesagt haben, mal etwas aufdröseln? Was heißt es für Sie, dass Solarstrom auch Sozialstrom ist?
Wir haben voriges Jahr mit dem König von Marokko das größte Solarkraftwerk der Welt eingeweiht. Da wird jetzt in Nordafrika Strom produziert für 240.000 Menschen aus einem Kraftwerk und die Kilowattstunde kostet knapp 3 Cent. Daraufhin hat die ägyptische Regierung gesagt, wir bauen eines, das ist 10-mal größer und deshalb noch preiswerter. Und dort wird bald Solarstrom produziert in Ägypten für etwa 2 Cent die Kilowattstunde. Daraufhin hat die saudi-arabische Regierung gesagt, wir bauen das allergrößte Solarkraftwerk der Welt. Das hat 200 Gigawatt. Das bedeutet, es kann etwa 80 Atomkraftwerke ersetzen. Soll 2025 soweit sein. Und dann wird in Saudi-Arabien Solarstrom produziert für 1 Cent die Kilowattstunde. Das bedeutet, preiswerter als alles. Gestern ist eine neue Studie erschienen, in Amerika, die sagt, heute schon ist in 70 Ländern Solarstrom und Windstrom weit preiswerter als die alte Energie, zum Beispiel aus Kohlekraft oder gar aus Atomkraft.
Herr Alt, ist aber noch eine andere Studie erschienen, die nicht so lustig ist, nämlich was wir an Schadstoffen in der Luft haben. Wir sind auf einem Höchststand.
Wir haben jetzt gerade einen neuen Weltrekord an CO2-Emissionen aufgestellt. Also seit 30, 40 Jahren beschäftigen wir uns mit der Energiewende und dem Klimawandel und haben jetzt die meisten CO2-Emissionen überhaupt, die es jemals gab. Wir haben etwa ein Drittel mehr CO2 in der Luft als am Beginn des Industriezeitalters. Das ist die eigentliche Katastrophe, das ist die Ursache für den Klimawandel. Ein Drittel mehr Treibhausgase. Und das bedeutet, wir haben kaum Erfolge bisher, weltweit gesehen. Wir haben in Deutschland etwa 40% Ökostrom heute, aber wir haben noch keine Wärmewende, wir haben überhaupt keine Verkehrswende. Und das alles muss mitbedacht werden, wenn wir von Energiewende reden. Nicht nur Strom, Wärme und Verkehr oder Prozesswärme in der Industrie genauso. Und da sind wir noch ganz am Anfang. Und weltweit gilt das erst recht. Alle Welt will Auto fahren. Alle Welt will immer größere Wohnungen haben. In der dritten Welt wollen die Menschen genauso leben wie wir. Und das bedeutet, dass wir in den letzten 30 Jahren zwar ständig über Klimawandel und Klimaprobleme reden, aber leider die Ursachen noch nicht wirklich bekämpft haben. Nur auf dem Papier.
Herr Hinzen, wir haben jetzt gerade von Herrn Alt sehr viel Werbung auch gehört für klassischen Solarstrom, also wo auch Strom produziert wird. Sie sind ja auch in Solar, was die Solarenergie angeht, aktiv, aber mit einer Technik, die im Grunde sehr simpel ist, die man kennt, wenn man mal ein schwarzes Auto besitzt hat, das wird einfach heißer als ein weißes Auto. Diese Wärme fangen Sie ein, nennt sich Solarthermie. Können Sie mal dem Laien erklären, was ist denn Solarthermie? Warum sieht man das kaum?
Ja, das ist relativ einfach. Wir beschäftigen uns, wie gesagt, nur mit Solarthermie, also Sonnenwärme sozusagen. Das heißt, wir fangen die UV-Strahlung ein. Und wenn Sie mal anschauen, was Sie von der Sonne geboten kriegen an Energie, dann ist etwa 20% ist etwa, was wir mit Photovoltaik umsetzen können, bis 20% normalerweise. Und 60-80% ist Wärme im Prinzip. Und die fangen wir ein mit ganz normalen Solarkollektoren. Da gibt es verschiedene Typen, sage ich mal. Das reicht von hochmodernen Vakuumkollektoren bis hin zu Flachkollektoren, die auch sehr effizient sein können. Und das sind Dinge, die man natürlich verwenden kann, um solares Bauen, das heißt Selbstversorgung mit Solarthermie quasi zu organisieren. Und wie Herr Dr. Alt schon gesagt hat, wir haben vieles getan im Bereich Photovoltaik. Photovoltaik ist extrem gut gefördert worden, also die Stromenergie sozusagen mit der Sonne. Das hat was mit den Netzentgelten auch zu tun, am Rande noch mit. Aber das ist eine wichtige Komponente dabei. Und auch wir konzentrieren uns, wie gesagt, auf die Wärme, weil die Wärmewende ist bisher hat nicht stattgefunden.
Mhm. Wie wird denn diese Wärme, die Sie da einfangen, ich habe ja eines Ihrer Häuser mal besucht, wirklich wird draußen sehr warm, bis zu 200 Grad im Sommer, aber wie wird das denn eigentlich gespeichert? Das ist ja immer die Frage, dass das heißt, ja, ist ja alles schön, aber das kann man ja nicht speichern.
Ja, das ist vielleicht der große Vorteil, den wir momentan im Bereich Solarthermie haben oder gegenüber dem Photovoltaik. Wir alle wissen, dass von der E-Mobilität, dass die Batterien für Photovoltaik relativ teuer sind noch und relativ große graue Energie auch verbrauchen. Und bei Solarthermie speichern wir das relativ simpel in Wasserspeichern, sage ich mal, so einen Solarwasserspeicher. Und damit sind wir in der Lage, nicht nur über einen Tag zu speichern, sondern über mehrere Wochen zu speichern sogar die Energie. Das heißt, wir sind wirklich in der Lage, Gebäude zu errichten, die solarthermisch fast 100% versorgt werden und müssen das komplett übers Jahr nutzen können.
Mhm. Können Sie kurz erklären, wie das funktioniert? Sie haben da dieses heiße Dach und wie kommt das dann in diesen Tank?
Also wir haben im Prinzip, um es mal so am Beispiel, was wir in den nächsten Tagen kriegen werden, also Temperaturen von minus 5 Grad und minus 10 Grad im Erzgebirge vielleicht. Da haben wir, wie gesagt, eine Solaranlage installiert, die möglichst tief steht. Das heißt, mit einer Ausrichtung, die im Winter optimal ist, also nicht im Sommer. Da schwitzen wir alle, sage ich mal, da brauchen wir das nicht. Also eine steile Fassade sozusagen, mit der wir im Winter die maximale Energie einfangen. Die Sonnenstrahlen treffen auf, werden über ein Medium sozusagen in den Speicher transportiert, über einen Wärmetauscher im Speicher abgelegt. Und dann haben wir sozusagen diese Wärme im Speicher gelagert und zwar geschichtet. Oben ist das Heiße, unten ist das Kalte. Ja, gibt sich allein von der Physik her sozusagen. Und aus diesem Speicher wird die Energie gezogen für Fußbodenheizung oder Wandheizung, je nachdem, was man hat, und für Warmwasser, was man braucht. Und das kommt komplett, wie gesagt, über die Solarthermieanlage, die im Sommer in der Regel maximal bei 130, 140 Grad liegt von Transporttemperaturen oder von den Medientemperaturen. Und im Winter, gerade bei Temperaturen jetzt mal minus 10 Grad, erzielen wir durchaus 60, 70 Grad auf den Solaranlagen. Also es ist erstaunlich, was man erreichen kann.
Das heißt, da ist es sehr effizient, weil sehr viel Energie natürlich beim Haus in die Heizung hineingeht. Jetzt braucht man natürlich auch Strom, wenn man irgendwo einen Rechner anschmeißt oder wer noch einen Fernseher hat oder ein Radio an. Wo kommt der Strom her?
Der Strom kommt aus der Steckdose bei uns. Das heißt, wir haben für unsere Gebäude, da gibt es ja viele, die sich mit Strom beschäftigen, sage ich mal. Das macht bei unserem Konzept momentan keinen Sinn. Wir haben zwar mal ein sogenanntes komplett autarkes Haus gebaut, haben nachgewiesen, wir können beides. Aber es gibt viele, die sich mit Photovoltaik beschäftigen und denken, da müssen wir nicht noch zusätzlich mitmachen. Ich denke, wir haben ein großes Defizit bei der Wärmewende und bei Solarthermie. Das heißt, wir konzentrieren uns wirklich auf solares Bauen mit Solarthermie.
Wir haben in Deutschland ja sehr viele alte Gebäude, also diesen Altbestand, den man theoretisch mit dieser Technik modernisieren könnte, ohne den abzureißen. Wie kommt denn so ein großer, ich sag mal, Wassertank, so ein großer Boiler, wie kommt denn der in so ein Haus rein?
Ja, die sogenannte Wende hat uns ja viele alte Häuser zurückgelassen in Sachsen oder in Gesamtdeutschland, die saniert werden mussten, und zwar generalsaniert werden mussten. Und da gibt es natürlich, wenn ich so ein altes Gebäude anfasse, und das hat eine Menge an Schäden im Dachbereich, eine Menge an Schäden in den ganzen Holzbalkendecken, Gründerzeithäuser. Und da gehen wir halt ran und schauen, wie wir den Speicher einbringen können. Das wird dann übers Dach eingeführt, es werden Fundamente eingebracht. Das heißt, wir reißen die Decken auf, die sowieso kaputt sind, in Ordnung gebracht werden müssen, und führen dann Speicher übers Dach ein. Und der kann dann durchaus zwischen 50 und 100 Kubikmeter haben für ein Mehrfamilienhaus und versorgt dann über Solarthermieanlage nach Süden raus, nach Möglichkeit, bis zu 80-90% die Häuser solarthermisch.
Mhm. Wer baut diese Speicher?
Das ist Jenny Energietechnik aus der Schweiz. Den nutzen wir bevorzugt ein, sage ich mal. Es gibt noch ein paar andere, aber das ist der, mit dem wir am meisten bauen. Sagen wir, die Erfahrung ist sehr, sehr lang mit ihm, und er hat eben auch sehr, sehr lange Erfahrung im Bereich Speicher und eben auch keine Ausfälle. Das ist ganz wichtig.
Mhm. Erwin Thoma, Sie sind jemand, der nicht nur Holzhäuser baut und Förster ist, sondern der sich auch ganz stark dafür stark macht, dass man eben Bauen, Wohnen, Leben auch als etwas sieht, was sich in einem Kreislauf dahingehend bewegt, dass es Teil der Schöpfung ist. Kennen Sie sich eigentlich? Sie sind sich mal über den Weg gelaufen.
Wir sind uns über den Weg gelaufen, aber eher ganz kurz. Aber ich habe natürlich, ich glaube schon fast seit der Herr Alt publiziert, habe ich das immer verfolgt und mich inspirieren lassen.
Mhm. Klar. Mhm. Wenn wir von Energiewende sprechen, hat das etwas auch mit einer geistigen Wende zu tun, das Thema mal anzunehmen, sich dem mal zu nähern? Weil ich merke das ja, wenn man rausgeht damit, dann kommt immer, da gehen die Lichter aus. Wenn die Atomkraftwerke gehen die Lichter aus, ohne Kohle gehen die Lichter aus. Kämpfen Sie auch mit diesen Vorurteilen, die sagen, Sie stellen Holzhäuser hin?
Also wenn ich das Wort Energiewende höre, dann ist das für, muss ich unbedingt ein bisschen ausholen.
Bitte.
Weil das ist dieser eine Aspekt, den der Herr Alt jetzt so schön erklärt hat. Wir müssen weg von der völlig sinnlosen und unvernünftigen Verbrennung fossiler Energien. Das ist der eine Aspekt. Aber Energiewende, warum machen wir das denn? Wir machen das, damit wir diese Welt, in der wir leben, erhalten und an unsere Kinder und Enkelkinder gut weitergeben können. Das ist ja der Sinn dahinter. Und wenn man dieses Ziel ins Auge fasst, dann kommen noch ein paar andere Dinge dazu. Und da kommt zum Beispiel dazu, dass wir nicht nur fossile Energie dummerweise verbrennen, sondern dass wir eine ganz katastrophale Einstellung bezüglich Wegwerfwirtschaft entwickelt haben. Wir haben uns von dem, was Generationen vor uns so gut konnten, nämlich im Kreislauf wirtschaften, egal, begonnen in der Landwirtschaft, wo früher ein Bauer immer im Kreislauf seine ganze organische Substanz bewegt hat, bis hin zur großen Industrie und produzierenden Industrie. Das Wort etwas wiederverwenden, Produkte so designen, dass sie wieder verwendbar sind, das haben wir alles über Bord geworfen. Und vielmehr haben wir das Gegenteil getan. Wir bemühen uns heute sogar, Produkte mit Sollbruchstellen geplanten Verschleiß einzubauen, Stichwort Glühbirnenkartell zum Beispiel, ja, damit der Konsument noch schneller kaufen muss und noch schneller. Und das hat einen irrsinnigen Rohstoffverbrauch zur Folge und das hat einen irrsinnigen Energieverbrauch zur Folge. Das heißt, wenn ich Energiewende sage, dann muss ich mir die Quellen anschauen, wie es der Herr Alt jetzt gemacht hat. Ich muss aber auch das zweite Thema angehen. Ich muss den sinnlosen Verbrauch einstellen. Und dann muss ich das dritte Thema angehen. Ich muss sagen, ich muss das Netz besser nutzen. Also da sehe ich diese drei Dimensionen. Und bei den drei Dimensionen spielt eine ganz entscheidende Rolle unser Wald und unsere Bäume. Weil erstens ist der Wald das größte, das größte Solarkraftwerk auf der Welt, das es gibt. Da können die Saudis noch so groß bauen. Der Wald wird immer noch mehr solare Energie umwandeln, speichern, in Form von ins Holz hineinbringen. Also das ist von Natur aus das größte Geschenk, das wir haben als solares Kraftwerk auf der Erde. Und zweitens ermöglicht uns dieser nachwachsende Rohstoff Holz Dinge, die man bisher gar nicht für möglich gehalten hätte. Das ist technisch alles gelöst. Wir können heute Städte bauen, die im Grunde funktionieren wie der Wald, wo die gesamte Bausubstanz erstens einmal kein Müll und kein belastendes Zeug mehr ist, sondern ein Wertstofflager. Wenn ich mit chemisch nicht behandeltem, nicht kontaminiertem Holz baue, dann kann die nächste Generation, wenn sowas rückbaut, abbricht, das wiederverwenden. Muss ich nicht einmal im Wald gehen und den Wald ausbeuten.
In Ihren Häusern kommen ja nicht einmal Schrauben zum Einsatz. Sie dübeln das mit Holz. Schmiermittel,
Quark. Holz, mechanisch mit Holz verbunden. Das ist immer wiederverwendbar auf der gleichen Kaskade. Zweitens haben wir begonnen, die Decken in großen Stadtbauten, Bürobauten, Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser, die Decken, die Massivholzdecken, Bauteilaktivierung. Das heißt, wir bringen in die Decke, wenn die Sonne scheint, wenn wir die Energie zur Verfügung haben, warmes Wasser rein oder im Sommer kaltes Wasser, da gehen Leitungen durch. Und die Bausubstanz ist der beste Energiespeicher, den es gibt. So ein Haus gibt mir die Möglichkeit, dass ich immer dann, wenn im Netz oder von der Sonne zu viel mehr Energie da ist, wie ich verbrauchen kann, dann kann ich da reinfahren. Und die wird dort tagelang, sogar wochenlang gespeichert und ich nehme es wieder raus, wenn ich es brauche. Und das ist sowas Geniales.
Das hat mit der Trägheit des Materials Holz zu tun.
Es gibt keinen Baustoff, ganz wichtig, danke für die Frage. Es gibt keinen Baustoff, der so temperaturträge ist wie Holz. Das Holz braucht ungefähr 30 Mal länger eine Massivholzwand, um seine Temperatur zu verändern, abzugeben, auszukühlen, wie eine leichte Fertighauskonstruktion. Und es braucht immer noch 3 bis 4 Mal länger wie ein Stein, wie ein Ziegelstein.
Sie haben ja auch die höchste Brandschutzklasse. Das heißt, wenn man da einen Brenner hinstellt, dann braucht es, glaube ich, mehrere Stunden, bis auf der anderen Seite maximal 2 Grad mehr drüber ist. Bei einer Betonwand ist, glaube ich, noch mindestens 1 Stunde, auf der anderen Seite 600 Grad. Also
jawohl.
Von daher ist es auch interessant, sich damit zu beschäftigen. Das haben Sie sich auch von der Natur abgeguckt. Ja. Dicke Bäume brennen eben nicht, sondern die Kohlen außen. Und von dort, während der Wald abgefackelt ist, kann von dort das Leben neu ausgehen. Sie kopieren ja sehr stark die Natur. Und ich glaube, wir können von der Natur lernen. Ich habe eine Frage an Sie alle drei, dann können Sie auch miteinander diskutieren, dass das nicht alles immer über mich läuft. Müssen wir vielleicht, wenn wir von Energiewende reden, auch das Wort Zivilisation neu definieren? Weil Zivilisation, so wie wir das gelernt haben, ist ja, dass wir alle immer mehr haben, damit es uns allen immer besser geht. Obwohl wir dann immer in so einer Mangelwirtschaft leben, habe ich das Gefühl, und nicht in einer Zeit des Überflusses.
Also die Klimaforscher sagen inzwischen zu dem Thema Zivilisation und wie wir mit Energie und den Ressourcen umgehen, das ist ein Selbstmordprogramm, was wir heute haben. Noch nie hat eine Maus eine Mausefalle gebaut. Mhm. Aber Menschen bauen Atomkraftwerke, obwohl sie nicht wissen, wohin mit dem Müll.
Ja.
Oder Menschen bauen Häuser aus Stein oder Aluminium, obwohl sie wissen, dass das nicht nachhaltig ist. Mhm. Wenn ich Holz verwende, habe ich einen Rohstoff, der altert. Mhm. Wenn ich Eisen verwende, habe ich einen Rohstoff, der rostet. Das ist ein fundamentaler Unterschied. Ich kenne Architekten, das ist mir gerade eingefallen, wenn Sie das Holz so gelobt haben als Baustoff. Ich kenne Architekten in Deutschland, die suchen mittelalterliche Häuser. Und dort das Holz zu verwenden, um heute im 21. Jahrhundert neu zu bauen mit Holz, das halt nur altert. Mhm. Schon die Produktion von Holz als Baustoff ist um x-mal günstiger als die Produktion von anderen Baumaterialien. Ich habe mal in der ARD in den 90ern einen Film gemacht über Holzbau. Dabei habe ich gelernt, damals hat Österreich schon zu 30-40% Baumaterial aus Holz genutzt, Deutschland zu 5%. Heute sind wir immerhin bei 20% Baumaterial in Deutschland, das wir aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz nutzen. Und immer mehr Menschen wollen in Holzhäusern leben, weil es angenehm ist, weil die Temperatur dort eine ganze. Es beginnt beim Geruch. Wenn Sie ein Holzhaus haben, haben Sie ein ganz anderes Empfinden in diesem Haus, ein ganz anderes Wohlempfinden, als wenn Sie in herkömmlich gebauten Häusern leben. Und wenn Sie dann noch statt Öl die Sonne nutzen oder duschen mit Solarwärme, haben Sie ein anderes Gefühl, als wenn Sie mit Öl duschen. Das ist ein ganz anderes Empfinden und eine andere, bessere Lebensqualität in Holzhäusern als in herkömmlich gebauten Häusern.
Lassen Sie uns mal über die Preise, also über die Kosten der Energiewende sprechen. Ein Argument, was immer wieder kommt, ja, das ist ja schön mit eurer Energiewende, mit euren Wasserkraftwerken, Windanlagen, Solarstrom, Solarthermie, aber wer soll das denn alles bezahlen? Was nie eingepreist wird, ist, dass die Art und Weise, wie wir jetzt Energie zu uns bringen und wie die vor allem erzeugt und erkämpft wird, muss man ja sagen, kriegerisch, das muss man ja mit einrechnen. Also man braucht die Rüstungsindustrie, muss man einrechnen, die Kriege, die alles zerstören und die Flüchtlingswelle, die Kosten, die da auch, das muss man alles auf den Strompreis ja mit einrechnen. Warum ist es so schwer, den Leuten zu zeigen, dass man sie anschmiert, wenn man sagt, das ist ein billiger Strom, den du hier dann bekommst? Warum funktioniert das nicht, Herr Hinzen?
Also ich glaube auch, dass das mit dem billigen Strom ist, dass, den wir heute haben aus, oder scheinbar haben aus der Steckdose und ja nicht alternativ hergestellt wird, das macht, glaube ich, längerfristig keinen Sinn, weil wir uns ja auch, wie wir gerade gehört haben, mit dem CO2-Gehalt der Luft natürlich ein Riesenproblem bereiten, wenn wir an Braunkohlekraftwerke denken oder an Ölkraftwerke oder auch Gaskraftwerke. Ich denke, was man vielleicht noch ganz noch mal sich anschauen muss, ist einfach, wir haben ja eine Klimawende, sind dabei, eine Klimawende zu bauen in Deutschland, und da verwechseln wir und wir denken überhaupt nicht über die Wärmewende nach. Das ist, glaube ich, ein Riesenproblem. Und deshalb denke ich, die Wärmewende ist ein ganz wichtiges Problem, dass wir schauen, wie kriegen wir auch die Wärmewende hin. Wenn Sie sich überlegen, ein simples Beispiel, ein Einfamilienhaus verbraucht ölbeheizt, sage ich mal, 1.500 bis 2.500 Liter Öl im normalen Bereich eines normalen Jahres, sage ich mal. Wenn die das mal umlegen, ganz einfach, das ist ja Diesel im Prinzip, ist ja Rohöl, Diesel im Prinzip. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass ein Autofahrer damit etwa zwischen 20.000 und 30.000 Kilometer fahren kann. Wir sind heute in der Lage, ein Haus sozusagen nur mit Sonnenwärme zu versorgen, über das ganze Jahr hinweg mit 90 bis 100%. Und im Gegensatz dazu, die Automobilindustrie kann momentan nicht sozusagen ihre Autos mit Null Energie fahren lassen. Funktioniert nicht, sage ich mal. Und deshalb muss man die Wärme vielleicht auch so anfassen, dass man sagt, warum nicht viel stärker auf die Sonnenwärme setzen? Weil die gibt die Möglichkeit, ohne dass wir damit Einbußen haben. Man muss es eben nur speichern, das ist wichtig. Mhm. Und dazu ist, glaube ich, das Umdenken auch wichtig, in der Politik darüber nachzudenken, wie kann ich denn verstärkt in den Bereichen von öffentlichen Gebäuden oder auch von Kindergärten oder Schulen mit Solarthermie stärker und mit solaren Bauen stärker punkten.
Also in diesen Wochen steigen ja gerade wieder die Ölpreise und damit auch die Benzinpreise.
Der fundamentale,
Unterschied, Sonne schickt keine Rechnung. Ich weiß, wovon ich rede. Wir machen seit 25 Jahren auf unserem Hausdach im Schwarzwald Strom und Wärme über die Sonne. Und ich kann jedem unserer Zuschauer versichern, in 25 Jahren hat uns die Sonne noch nie eine Rechnung geschickt. Mhm. Also, it's the economy, stupid. Ja. Am Schluss wird die Ökonomie entscheiden. Und schon heute, wie gesagt vorhin, in 70 Ländern ist Solarstrom und Solarwärme die preiswerteste Energiequelle. Mhm. Und die alte Energie wird immer teurer. Warum? Weil der Rohstoff zu Ende geht. Sonne scheint immer. Mhm. Kostenlos und Umwelt und ohne Folgekosten. Das ist ein entscheidender Punkt.
Aber das ist ganz entscheidend. Meine größte Fabrik steht im Schwarzwald. Dort haben wir eine Kapazität, dass wir so rund 200 Häuser im Jahr produzieren können.
Ja.
Die haben wir 2004 errichtet. Und bald nach der Eröffnung habe ich gesagt, ich will, dass die ganzen großen Maschinen und Portale und Roboter mit Sonnenstrom laufen. Dann habe ich gesagt, du spinnst doch. Wozu? Der Strom ist doch so billig und das ist kompliziert. Und wozu denn? Und dann habe ich gesagt, ich baue da damals, ich glaube, es waren 600 Kilowatt elektrische Leistung von unserer Photovoltaik am Dach. Dann haben wir das raufgebaut. Dann haben die gesagt, das ist doch wirtschaftlich nicht vernünftig. Du kannst den Strom so billig kaufen. Bitte, da habe ich einmal eine Investition gehabt, das ist jetzt bald 20 Jahre aus.
Ja.
Und ich habe meinen Strom ohne Rechnung. Genau ja. Das. Und das läuft noch weiter. Und ich bin unabhängig. Und mir kann niemand zudrehen und sagen, morgen aus irgendeinem Grund kriegst du keinen Strom mehr oder es funktioniert nicht mehr oder wir haben im Netz ein Problem. Dieser Aspekt kommt auch noch dazu. Die Sonne ist dezentral. Die steht wirklich jedem. Da sitzt jeder an der Quelle. Da ist nicht eine ganze Organisation zwischen der Quelle und dir. Und du musst brav sein, sonst macht die Organisation was mit dir.
Aber Herr Thumann, da möchte ich einsteigen. Vielleicht hat das damit zu tun, dass die Energiewende nicht so richtig vorankommt, weil wenn wir nämlich die Energie dezentral organisieren, straßenzugweise, siedlungsweise und so weiter, dann ist der Einzelne ja auch nicht mehr so schnell auch politisch erpressbar. Man muss sich ja mal vorstellen, wie viele Multimilliarden an Geld aus einem Land abgezogen werden, wenn wir an die Tankstelle gehen oder Öl kaufen. Das wird ja ein Dollar fakturiert. Ist das mit ein Grund, dass das diejenigen, die daran verdienen, nicht unbedingt wollen?
Es ist ganz sicher ein enormer Machtverlust.
Entscheidender Grund.
Es ist ein enormer Machtverlust für denjenigen, der am großen Hebel sitzt, der Energieverteilung ist, ganz klar. Mhm. Und das ist, ich glaube auch, ich bin Ihrer Meinung, ich glaube, das ist ein entscheidender Grund. Aber da braucht es, da kann man, das ist ein Punkt, da brauche ich gar keine Revolution machen. Jeder einzelne Bauherr, jeder kann da was tun. Da brauche ich gar nicht jetzt sagen, ich muss den Staat verändern. Ich kann es in meinem Bereich tun. Jeder kann die Sonne ernten auf seinem Dach. Wirklich jeder.
Herr Hinzen, ist so, wie Sie das anbieten zu bauen, ist das nicht viel zu teuer für den Otto Normalbürger, dass sich das ja nie rechnet?
Glaube ich nicht. Also wir rechnen zurzeit wir haben gerade ein größeres Projekt, das ist ein Mehrfamilienhaus mit 30 Einheiten sozusagen, Eigentumswohnanlage. Und dort haben wir Kosten pro Quadratmeter für Solarthermie mit Großspeicher, also der größte Speicher, den die Firma Jenny in der Schweiz hergestellt hat, 200 Kubikmeter, für etwa 3000 Quadratmeter Wohnfläche dann sozusagen ausreichend. Deckungsgrad über 50%, solarer Deckungsgrad, liegen bei 150 Euro pro Quadratmeter. Das ist auf den normalen Kaufpreis gerechnet irgendetwas um die 5% oder sowas. 5%, 3, 4, 5%, mehr ist es nicht. Und wenn wir im Einfamilienhausbereich unterwegs sind, also für Einfamilienhäuser ist es ein bisschen höher, weil halt einfach der Aufwand auch größer ist auf die Wohnfläche, auf die kleinere Wohnfläche runtergebrochen, liegen wir bei 10 bis maximal 15%. Also das lässt sich durchaus bezahlen. Und wenn ich dann denke, dass ich das vielleicht nach 10 oder 15 Jahren wieder eingespielt habe, je nach Ölpreis, natürlich, ja, das hängt natürlich am Ölpreis, der Ölpreis steigt gerade, wir merken das natürlich an der Nachfrage auch in dem Moment sofort, dann geht das natürlich auch unter Umständen schneller. Und es ist natürlich ein dauerhaftes Sparen, weil wir gehen ja nicht davon aus, dass die Energiepreise sinken werden, sondern wir werden immer davon ausgehen, dass sie langfristig steigen werden, die Energiepreise. Und das heißt eigentlich, wenn man heute investiert, hat man ein Sparprogramm, was immer größer wird eigentlich auch.
Ich kenne bereits Häuser, die machen dreimal so viel Strom, wie die Menschen brauchen, versorgen die Nachbarschaft noch mit. Mhm. Das heißt, das Dach verdient Geld. Das ist die Zukunft. Mhm. Es ist genau umgekehrt, wie uns die alte Industrie das immer erklärt, das sei viel zu teuer. Natürlich haben die ein Interesse daran, ihre Kohle und Braunkohle und Atomkraftwerke weiter zu betreiben. Das ist logisch, verstehe ich ja. Nur die Sonne schickt keine Rechnung. Das ist der entscheidende Vorteil und der entscheidende Grund dafür, dass die alte Energiewirtschaft zu Ende geht. Mhm. Zentralisierte Energieorganisation ist von gestern, das ist 19. und 20. Jahrhundert. Die Zukunft gehört der Sonne, die Sonne gewinnt und das Solarzeitalter beginnt. Da wird überhaupt kein Weg dran vorbeiführen, weil immer mehr Menschen freiheitlich denken und unabhängig und autark sein wollen und sich unabhängig machen wollen von der alten Energiewirtschaft.
Auch mit unabhängigen Medien, kann man an dieser Stelle mal sagen.
Richtig.
Herr Alt, wenn man Sie hört, dann sieht man natürlich, dass Sie ein Fan der Sonne sind. Sie sagen ja immer, die Sonne schickt keine Rechnung, aber der Staat schickt oft die Polizei zum Beispiel in den Hambacher Forst. Wie stehen Sie denn eigentlich dazu? Ich meine, RWE hat sich damals per Lizenz rechtlich sicher, dass er abholzen darf. Wie stehen Sie heute dazu?
Also die Diskussion um den Hambacher Forst zeigt doch, dass in unserer Demokratie etwas nicht stimmt. Da demonstrieren 50.000 Menschen friedlich gegen den Braunkohleabbau und gegen das Abholzen des letzten Waldes dort. Und dagegen, dass noch weitere tausende Menschen umgesiedelt werden müssen und ihre Heimat verlieren. Und dann kommt am nächsten Tag ein RWE-Chef und sagt, interessiert mich alles nicht, der Hambacher Forst wird abgeholzt. 50.000 Menschen sind dagegen. Und ein Energieboss sagt, interessiert uns nicht. Das ist ein Schlag ins Gesicht von tausenden demokratisch organisierten Menschen. An dem Punkt merkt man dann, an dieser heutigen Demokratie viel faul ist. Ich wundere mich nicht, dass die Altparteien, die heißen nicht wegen mir so, ja, die Altparteien, dass die Altparteien immer weniger Stimmen bekommen und die Grünen zurzeit ihre Stimmen von Wahl zu Wahl nahezu verdoppeln. Das ist genau der Weg, den wir brauchen. Die Grünen, das sind die einzigen, die das wirklich begriffen haben und zu Ende gedacht haben. Die Altparteien hängen zu sehr an der alten Energiewirtschaft. Das ist das Hauptproblem, das wir haben. Und die haben natürlich noch Macht, die haben noch ein paar Milliarden, die werden sie nicht mehr lange haben, aber sie haben noch ein paar Milliarden. Atomkraft kannst du billig produzieren, wenn du die Folge von Atomenergie den Bürgern überlässt. Die müssen das finanzieren. Kein heutiger Energieproduzent, der Atomkraftwerke betreibt, ist in der Lage, seinen Müll zu entsorgen. Wir wissen nur eins, der Müll strahlt 1 Million Jahre. Ich habe mal bei Maischberger leichtsinnigerweise gefragt, was kostet es denn, einen Pförtner zu bezahlen, der 1 Million Jahre lang Atommüll bewachen muss. Mhm, ja. Ein deutscher Mathematikprofessor fing sofort an zu rechnen und hat gesagt, wenn der im Monat 2.000 Euro verdient, dieser Pförtner, und ich lege eine Inflation, 1 Million Jahre, und ich habe eine Inflationsrate von 2%, 1 Million Jahre, dann kostet uns ein Pförtner für Atommüll mehr Geld, als die gesamte Menschheit heute Geld hat. Ergebnis einer Berechnung eines deutschen Mathematikprofessors. Billiger Atomstrom, ein größeres Märchen wurde uns nie erzählt, ja, als dieses.
Ja. Herr Alt, was ich auch interessant finde, ich habe mal mit einem Linguisten gesprochen, weil die zerbrechen sich den Kopf, wie die Schilder eigentlich aussehen müssen, dass man sie in 1 Million Jahren noch lesen kann. Welche Sprache wird da gesprochen? Werden diese Zeichen noch als das erkannt, was sie sind, oder wird man sagen, das ist eine Kunstdarstellung? Ich weiß das auch nicht. Lassen Sie zu uns zum Thema Klimawandel sprechen. Es gibt ja Menschen, die sagen, der Klimawandel, den gibt es gar nicht. Also das, was wir da an Wandel haben, das ist gar nicht Menschen gemacht, der Mensch hat damit nichts zu tun, das macht die Sonne, das kommt und das geht, da können wir gar nichts machen. Ich möchte mal hier auch Teile des AfD-Programms zitieren, da heißt es, man möchte das Pariser Klimaabkommen vom 12.12.2015, möchte man gerne kündigen, oder aber eben auch, wir wollen das Projekt der Dekarbonisierung über die großen Transformationen beenden und den Klimaschutz 2050 der Bundesregierung aufheben, sagt Alice Weidel. Gibt es den Klimawandel, hat der Mensch was damit zu tun oder will da nur jemand wieder irgendetwas verkaufen?
Also an der Argumentation der AfD oder auch von Herrn Trump, der argumentiert ähnlich, ist eines richtig. Klimawandel gab es schon immer. Und Klimawandel ist auch ein Teil der Natur. Was es nicht gab, ist ein Klimawandel in so kurzer Zeit und so dramatisch, wie wir ihn heute haben. Der ist einmalig und erstmalig.
Und das in dieser Gleichzeitigkeit auf dem ganzen Globus. Richtig.
Das also ist der entscheidende Punkt.
Richtig. Also Klimawandel gab es schon immer, das stimmt. Nur seit wir die Industrialisierung haben und den Energieverbrauch ver-30, ver-40, ver-50-facht haben, gegenüber vor 200 Jahren oder so, in der Vorindustriezeit, haben wir natürlich viel mehr CO2-Emissionen. Und jetzt kommt noch die Methanemission dazu. Methan bedeutet, es werden viel Klimagase freigesetzt, zum Beispiel dort, wo die Permafrostböden sind. Und ein Methanmolekül zerstört das Klima etwa 25 Mal mehr als ein CO2-Molekül, mit dem wir bisher uns beschäftigt haben. Methan ist noch gar nicht in unserem Blickfeld. Das heißt, es wird immer dramatischer mit dem Klimawandel.
Man muss dazu sagen, Herr Alt, wer sich über den Klimaschutz unterhält und dort etwas tun will, da muss ich die Frage stellen, Methan entsteht ja nicht nur im Permafrost, Methan entsteht auch in den Kühen, in den Mägen von Kühen, richtig, wer also jeden Tag richtig Fleisch isst, also Rindfleisch. Also der Fleischkonsum hat auch sehr viel mit Klima zu tun. Also wenn man das Klima schützen will, sollte man sich die Frage stellen, ob man eigentlich jeden Tag Fleisch essen muss. Aber ich möchte zu Ihnen kommen, Herr Thoma, Sie haben sich ja auch intensiv mit dem Klima natürlich beschäftigt als Forstwirt. Es gab immer riesige Schwankungen, das hat es schon gegeben. Aber es gibt einen großen Unterschied, von dem Sie mir erzählt haben, dass auf der ganzen Welt das nicht mehr ausgeglichen wird. Können Sie das mal erläutern für jemanden, der gar keine Ahnung hat?
Na, wenn man sich die Klimamodelle über lange Zeiträume zurück anschaut, dann hat es immer die Schwankungen gegeben. Aber ein Kennzeichen dieser Schwankungen war zum Beispiel, wenn es vor so und so viel tausend Jahren in Europa warm geworden ist, ist es in Afrika wieder kühler geworden. Das heißt, es hat sich immer gegenseitig ausgeglichen. Und heute haben wir ein richtiges Aufheizen des ganzen Globus. Und das ist in Modellen schön darstellbar. Die Klimaforscher, etwa die Frau Professor Kromp-Kolb an der Universität für Bodenkultur in Wien, die zeigt das und publiziert das. Da kann man das wunderbar nachlesen. Und das ist eben das Besondere und auch das Gefährliche an der Situation, dass wir heute ein gleichmäßiges Aufheizen am ganzen Globus haben. Ich meine, ich persönlich, für mich das Eindrücklichste überhaupt ist, ich war in meiner Jugendzeit ein begeisterter Bergsteiger und habe Berg geführt und bin in meinem heimatlichen Ostalpen auf und nieder und habe alle Gletscher gekannt und viele Eiswände durchstiegen. Die gibt es heute nicht mehr. Diese Eiswände, die ich durchstiegen bin als junger Mann, die gibt es nicht mehr.
Ich war in den letzten Jahrzehnten überall dort, wo das Eis schmilzt. Also am Südpol, ich war am Nordpol, in Grönland, in Alaska, im Himalaya und habe dort mit Klimaforschern und Glaziologen, also Gletscherforschern, diese Fragen diskutiert. Die sagen mir alle heute, der Klimawandel und die dadurch bedingte Eisschmelze geht heute schon dreimal schneller, als selbst die Klimaforscher noch vor 10 Jahren es vermutet haben. Wenn ich mit meinem Freund, dem Dalai Lama, der lebt in Nordindien, zusammen bin, dann sagt er mir, die Eisschmelze im Himalaya hat eine unvorstellbare Wasserkatastrophe für 1 Milliarde Inder und für 1 Milliarde Chinesen zur Folge.
Was wieder zu Flüchtlingsfällen führt.
Weil das Eis im ganzen Himalaya schmilzt. Das heißt, zurzeit haben wir deshalb Überschwemmungen im gesamten Himalaya-Gebiet, in China und in Indien. Und in wenigen Jahren haben die kein Wasser mehr. Mhm. Jetzt Überschwemmungen und in wenigen Jahren kein Wasser mehr. Und beide sind Atommächte. Und keiner wird dulden, dass der andere ihm das Wasser abgräbt. Ja. Ich habe an der Universität in Peking Pläne gesehen, wonach die Chinesen vorhaben, die großen Flüsse, die jetzt im Himalaya entspringen, Brahmaputra, Ganges, und nach Süden fließen, nach Indien und Bangladesch, umzuleiten nach Nordchina, wo heute schon 450 Millionen Chinesen einen riesen Wassermangel und riesige Wasserprobleme haben. Ich glaube nicht, dass die Inder tatenlos zusehen werden, wie ihnen die Chinesen das Wasser abgraben. Aber sie werden es versuchen.
Ich glaube auch nicht, dass wir das mit einem erweiterten Migrationspakt lösen werden. Herr Hinzen, ich möchte zu Ihnen kommen. Diese Argumente, die hier vorgetragen werden, an denen ja wirklich was dran ist, sind das Verkaufsargumente, wenn jemand neu bauen will, dass Sie sagen, beschäftige dich zumindest mal mit Solarkraft, mit Solarthermie, mit einem energieautarken Haus, was ohne Gas, ohne Öl, ohne Uran, ohne Kohle auskommt. Sind das Verkaufsargumente oder sagen die Leute einfach, es muss schön aussehen und billig sein?
Also ich glaube, das ist. Wir stellen Folgendes fest. Wenn jemand auf unserer Internetseite dich eingeloggt hat und dir was angeschaut hat und in Kontakt kommt, dann ist er häufig, wenn wir mit ihm nochmal Kontakt aufgenommen haben, dann ein bisschen das erläutert haben, ist er häufig auch fokussiert und sagt, das muss ich machen. Unser Problem ist heute einfach, die Idee des solaren Bauens, sprich also Architektur, Solararchitektur mit Solarthermie zu verbinden, weit zu verbreiten. Das kostet viel Geld, sage ich mal. Marketing kostet viel Geld. Und insofern ist es einfach schwierig, das in die breite Masse zu bringen. Und wir haben bis heute etwa 100 Gebäude gebaut nach diesem Stil, sozusagen mit 50 bis knapp 100% solarem Deckungsgrad. Und wir merken schon, dass wie gesagt, wenn jemand den Gedanken aufgenommen hat, dass er dann meist fasziniert ist davon und das auch meist durchführt. Also die Quote, die wir früher hatten, wie wir normale Häuser gebaut haben, ich sage mal so salopp, Satteldach Sabrina, sage ich dann immer zu den Typen, die bauen wir heute natürlich seit langem nicht mehr, seit 15 Jahren nicht mehr. Und damals war die Quote von einem Kontakt oder von 10 Kontakten, haben wir ein Haus gebaut. Und heute ist aber eher so 1:2, kann man sagen. Das heißt, wer einmal bei uns da ist, wenn zwei Interessenten da sind, einer von den beiden baut in der Regel mit uns dann statistisch gesehen momentan auch ein Haus.
Wäre es nicht ratsam, dass man vielleicht, um auch die nächste Generation ins Thema zu bringen, anfängt, wir haben zu wenig Kindergärten, ja, oder öffentliche Gebäude, dass man möglicherweise den Flughafen, der mal fertig wird, dass man den mit solcher Technik versieht, dass man dran vorbeigeht und Leute sagen, was ist das denn? Wäre das die Möglichkeit, oder Marketing zu machen?
Bitte? Kirchen.
Ja, Kirchen,
Kirchen zum Beispiel. Ja, also immerhin 2000 Kirchen haben in Deutschland Solaranlagen. Das ist eine gute Chance für Landemöglichkeiten für den Heiligen Geist.
Das ist richtig.
Ich habe schon Holzkirchen gebaut. Kindergarten ist ein gutes Thema, weil das ist ja was insofern auch gut, weil wir bemühen uns seit, glaube ich, seit 6-7 Jahren einen Kindergarten zu bauen. Sie haben, wie gehört, schon welchen Holz gebaut. Sehr schön, freue ich mich. Ja. Wir bemühen uns einfach, einen solarverrückten Kindergarten zu bauen. Und das ist relativ schwierig gewesen, weil das ja alles öffentliche Hand ist normalerweise. Und das muss ausgeschrieben werden und dann tun sich die ausschreibenden Ämter unter Umständen schwierig. Aber wir haben jetzt momentan den Erfolg, dass wir also einen bauen werden, voraussichtlich dieses Jahr beginnend. Und der wird dann eben auch eine Art Marketing-Effekt haben. Nicht nur, dass Kinder sich wohlfühlen darin und dass das Gebäude dann solarversorgt ist oder solarthermisch versorgt ist, also Heizung und Warmwasser wird generiert über die Sonne, sondern eben die Eltern, die Kinder, die das nutzen sozusagen, bekommen auch mit, was möglich ist. Und das ist natürlich eine gute Sache eigentlich.
Ja. Also da möchte ich auf einen Punkt, ich muss jetzt einen Einwurf anbringen. Mhm. Sie haben gesagt, das muss ausgeschrieben werden und deshalb geht es nicht. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Mhm. Wenn jemand sagt, ich kann das nicht so bauen, weil ich muss ja es ja ausschreiben. Mhm. Das ist die schönste Schutzbehauptung, wenn er selbst nichts Ordentliches machen will und sich nicht traut, was Ordentliches machen. Weil wenn eine Kommune, auch ein öffentlicher Auftraggeber, privater sowieso, sagt, ich will eine solare Deckung, ich will verantwortungsbewusst für die nächste Generation bauen und da komme ich an Holz und Sonnenenergie nicht drumherum, dann kann ich das in jede Ausschreibung hineingeben und kann das konform mit unseren Ausschreibungsrichtlinien durchziehen.
Also in Baden-Württemberg haben wir schon seit 20 Jahren eine Vorschrift, kein Neubau wird mehr genehmigt, wenn ich mindestens 20% erneuerbare Wärmeenergie, der eingebaut wird. In Bayern gibt es die ersten Kommunen, die sagen, kein Haus wird mehr genehmigt, wenn es nicht zu 100% erneuerbar ist. Also da muss die Politik einiges tun und an einigen Stellen passiert etwas, leider noch nicht flächendeckend.
Lassen Sie uns, weil wir von der Energiewende sprechen, auch mal über das sprechen, was viele zuerst verbinden, wenn sie über Energie sprechen, nämlich Verkehr. Es gibt Menschen, die sagen, und das Argument hat natürlich was, ihr könnt euch ja dann den Wolf sparen mit eurer Energiewende, aber das, was ihr weniger verbraucht, wird woanders mehr verbraucht. Wir sind ja viel in China, da waren ja vor 40 Jahren, ist man dort Fahrrad gefahren, heute sehen Sie eine Fahrradspur, die ist leer und dann haben Sie 20 Autospuren, da stehen Sie stundenlang im Stau. Wie wichtig ist, dass wir auf allen Bereichen, auch der als Industrienation mit gutem Beispiel vorangehen und anderen zeigen, wir ziehen uns ein bisschen zurück, wir verzichten, was aber nicht bedeutet, zurück in die Steinzeit. Wie wichtig ist das zu zeigen? Wir als Industrienation fahren nicht alle mehr ein eigenes Auto, wir machen Sharing und wir leben trotzdem gut. Ist das ein Signal, was verstanden wird?
Selbstverständlich muss ich auch den Verkehr und die Industrie und wie ich gesagt habe und vor allem die Material- und Rohstoffwirtschaft mit debattieren. Aber eines muss man trotzdem klarstellen. Für das Produzieren der Baumaterialien, die wir heute verbauen, Beton, Stahl, Glas, Ziegelstein, für das Bauen unserer Gebäude und für das Erhalten und Restaurieren brauchen wir in Deutschland, in Mitteleuropa, in der zivilisierten Welt mehr als 50% des Gesamtenergiebedarfs. Das heißt, Energiewende ohne Wende der Baukultur geht nicht. Und ich kann mich nicht ausreden und sagen, naja, aber die Auto verbrauchen auch so viel, drum tue ich da weiter betonieren und weiter mit Öl heizen. Also das ist das Unsachlichste und Falscheste, was man überhaupt sagen kann. Es ist einfach ein Faktum, dass das Bauen, die Baukultur, die wir heute haben, der Energieverbrauchspunkt Nummer eins ist. Mhm. Und was der Herr Alt sagt, solange die Dachflächen nicht die Sonne ernten, machen wir was falsch. Mhm. Und beim Punkt Sonnenernten gibt es natürlich mehr Möglichkeiten. Selbstverständlich beginnt das mit der passiven Nutzung der Sonnenenergie in einem Wintergarten. Selbstverständlich kommt dann die Wärmenutzung. Dann kommt die Photovoltaik. Natürlich ist das ein ganzes Konzert, das zusammenspielt.
Die Windkraft, muss. Wasserkraft, das spielt alles zusammen.
Selbstverständlich, ja. Weil jedes Gebäude hat eine andere Situation. Wenn ich in der Stadt in eine Baulücke hineinbaue, wo ich fast keine Sonnenfläche habe, dann muss ich eben ein anderes Konzept nehmen. Dann nehme ich eben die bauteilaktivierte Decke und fahre mit der Restenergie, die im Netz sonst die nicht gebraucht wird rein. Also für jedes Haus muss ich ein individuelles Konzept machen.
Mhm. Herr Thoma, jetzt sind Sie ein Unternehmer mit 120 Angestellten, die mit Ihnen arbeiten. Bei Ihnen sind, glaube ich, 40 oder 50, 60. Mit 60 Menschen. BASF sagt dann zu Recht, bei uns sind das viel mehr und wir brauchen ja, BASF braucht, glaube ich, so viel Strom wie die gesamte Schweiz. Das klappt bei uns nicht, weil wir haben einen Teillastverbrauch, der muss irgendwie geregelt werden. Dann scheint manchmal die Sonne nicht so richtig, der Wind weht auch nicht. Das ist vielleicht für euch Kleinen ganz gut, also für ein paar Spezialisten, aber Deutschland als Industrienation kann das nicht leisten. Herr Alt, was sagen Sie dazu?
Diese Diskussion habe ich oft mit großen Firmen geführt, wie zum Beispiel BASF. Der fundamentale Unterschied zwischen der alten Energieversorgung und der künftigen erneuerbaren, umweltfreundlichen, klimafreundlichen ist dieser. Bisher hatten wenige Großkraftwerke alle versorgt. Künftig versorgen Millionen kleine Kraftwerke auch alle. Das ist eine mentale Frage und eine mentale Sperre, die da ist. Können wir uns kaum vorstellen. Aber eine Stadt wie Berlin, nehmen wir mal mit, was habt ihr, 3,5 Millionen Einwohner hier etwa, kann natürlich nicht nur in Berlin direkt zu 100% organisiert. Du kannst in Berlin wenig Windräder aufstellen in der Stadt. Vermutlich auch nicht so viel Wasserkraft und Biomasse ist in der Stadt Berlin auch nicht so. Nur Berlin und vielleicht 200 Kommunen um Berlin herum können zusammen auch für Berlin, für 3,5 Millionen Einwohner, künftig zu 100% erneuerbar werden. Und zwar dadurch, dass sie die gesamte Symphonie der erneuerbaren Energie nutzen. Das heißt Sonne, Wind, Bioenergie, Wasserkraft, Erdwärme, Strömungs- und Wellenenergie der
Ozeane. Also Sie wollen jetzt nicht das gesamte Land vollpflastern mit diesen
Ventilatoren? Wir haben ja nicht nur Sonne und Wind, die in der Tat nicht immer vorhanden sind. Nachts haben wir keine Sonne, oft haben wir keinen Wind. Aber oft haben wir Sonne, wenn wir keinen Wind haben, oft haben wir Wind, wenn wir keine Sonne haben. Das beides, die beiden größten erneuerbaren Energiequellen, ergänzen sich schon. Aber dann kommen 4 Energiequellen dazu, die problemlos speicherbar sind. Und deshalb haben wir die Gesamtlösung mit erneuerbaren Energien. Wasserkraft ist speicherbar, schon immer. Seit Jahrhunderten nutzen die Menschen Wasserkraft. Erdwärme ist speicherbar, seit langem nutzen wir das. Island ist heute zu 96% erneuerbar durch Erdwärme.
Ja, wohnt natürlich speziell auf Vulkanen.
Und die Natur direkt unter uns speichert das. Wellen- und Strömungsenergie der Ozeane sind immer da. Und wie gesagt, die beiden Hauptenergiequellen der Zukunft, Sonne und Wind, ergänzen sich auf wunderbare Weise. Wir werden allerdings in Deutschland auf Millionen Dächer neben den Solaranlagen, die es heute schon gibt, Millionen kleine Windräder installieren. Ich habe ein Haus mal mit einweihen dürfen, einer Firma, ein Verwaltungsgebäude. In Mainz steht mitten in der Stadt, direkt am Rhein und wird versorgt durch 3 erneuerbare Energiequellen. Ist deshalb zu 100% erneuerbar. Über 300 Mitarbeiter. Die haben Sonne, die haben Windkraft, kleine Windräder, 16 kleine Windräder auf dem Verwaltungsgebäude, viel Solarenergie. Und wenn beides nicht da ist, weder Sonne noch Wind, springt die Geothermieanlage an. Das heißt, wir können heute schon so bauen, also ihr macht das vor, sie machen das vor, das Gebäude komplett erneuerbar sind. Nicht nur private Häuser und Gebäude, 2, 3, 4, 5-stöckig, sondern große Firmen schon. Können zu 100% erneuerbar
sein. Herr Alt, Sie sind mit der Deutschen Bundesbahn unterwegs, die ja der ICE behauptet, zu 100% Ökostrom, mit Ökostrom fährt. Nachweisen können wir das nicht. Sie beiden sind mit dem Auto gekommen. Warum fahren Sie denn kein Elektrofahrzeug?
Ja, also das ist sicherlich eine gute Frage, weil alles setzt ja auf E-Mobilität zurzeit. Und das ist, glaube ich, auch vielleicht der falsche Ansatz, weil das ist sicherlich ein Teilbereich. Man muss einfach die Möglichkeiten offen lassen und sagen, okay, es gibt E-Mobilität, es gibt Wasserstoff, es gibt vielleicht auch den Diesel, der sauber gemacht wird in irgendeiner Form, sage ich mal. Also ich glaube, das, was wir in Deutschland zurzeit machen, diese Fokussieren nur auf Elektromobilität, ist der falsche Ansatz. Auch schon deshalb, weil eben auch die Hersteller der Batterien, sage ich mal, die wir brauchen für die Elektroautos, einen solchen Verschleiß an Umwelt bedeuten, zum Teil, wo das entsprechende Rohstoff gewonnen wird für die Batterien, das Lithium.
Das sind andere Rohstoffkrisen.
Die auftreten werden. Deshalb diese Fokussierung auf diese Geschichte halte ich für nicht so gut. Ich halte den Wasserstoff für eine ganz gute Methode, sage ich mal. Der ist ja auch zum Teil schon ausgereift gewesen, zumindest im Pilotstadion. Also da sehe ich durch Möglichkeiten. Wichtig ist, sage ich mal, bei all diesen Dingen, also ob wir von Photovoltaik reden oder von Wind- oder Solarthermie, man muss politisch einfach offen lassen, wie die Wirtschaft das lösen kann, weil wenn ich die Kreativität einschränke, indem ich nur einen Weg vorgebe und sage, wir machen mal nur E-Mobilität, also sprich elektrische Kfz sozusagen oder Fahrzeuge, das ist, glaube ich, der falsche Weg.
Ich will mal ein Beispiel sagen. Ich habe in Rostock einen Vortrag gehalten. Da haben sich 2 Menschen geoutet aus Wien. Die sind mit dem Elektroauto von Wien nach Rostock gefahren. Sag ich, um Gottes Willen, wie weit ist das denn? Sagen die, 900 Kilometer. Sag ich, und was hat der Strom gekostet? Der Solarstrom für das Elektroauto? Dann sagen die, null. Wir tanken nur an Tankstellen, wo der Strom, weil die Sonne keine Rechnung schickt, kostenlos ist. Und dann sind die wieder 900 Kilometer zurückgefahren. Also 1800 Kilometer, ohne einen einzigen Cent oder Euro für den Strom zu bezahlen. Das ist die Zukunft.
Ich glaube allerdings,
ich gebe Ihnen recht, wir werden nicht nur mit Elektroautos
fahren. Man muss natürlich die Frage stellen, das ist wahrscheinlich eine Tesla-Tankstelle gewesen, was ist da für Strom drin gewesen? War das vielleicht Strom aus einem AKW?
Nein, das war nur ausschließlich erneuerbarer
Strom. Ja, und man muss natürlich fairerweise dazu sagen, wenn man auf wirklich weite Strecken fährt, dann brauchst du ein ganz anderes Zeitbudget, um 900 Kilometer zurückzulegen.
Also die haben mir erzählt, sie haben das nicht gebraucht. Also sie sind nur einen Tag hin, am anderen Tag her.
Also diese Technik, ich glaube, kann man abkürzen, Kilometer. Diese Technik ist noch ausbaufähig, da sind wir noch in den Kinderschuhen. Aber wenn man sich überlegt, wie lange
man am
Verbrennungsmotor geschraubt hat, bis er auf dem heutigen Niveau ist, dann sollte man der Batterietechnik auch eine Chance
geben. Ich sehe die größte Herausforderung beim Thema Elektroauto, dass aus einer gebrauchten Batterie muss wieder eine Batterie werden.
Richtig.
Solange wir den Kongo zerstören, ja, nur damit wir Batterie bauen und ganze Landschaften zerstören, ja, ist das kein zukunftsfähiges Modell.
Wenn also der Kongo der nächste Middle East wird, dann
bringt das überhaupt nichts. Wenn das die Elektroautos verursachen, dann ist es nicht akzeptabel.
Also die seltenen Erden, die wir brauchen in der Zukunft für Elektroautos, für Windräder,
für elektronische Geräte,
für jedes Handy, sind ein paar Gramm seltene Erden drin. Da in der Tat müssen wir zu anderen Recycling-Momenten kommen. Also heute wird etwa 1% der seltenen Erden, die heißen ja auch noch so, seltene Erden, und 99% werden weggeworfen und nur 1% wird recycelt. Das ist eine unmögliche Situation.
Das ist völliger Wahnsinn.
Wir müssen lernen, die Kreisläufe zu schließen, wie bei der Holzindustrie.
Ich möchte Ihnen dreien eine Frage stellen, die Sie auch individuell beantworten können, sich auch gerne dabei untereinander unterhalten. Würden Sie den Satz unterschreiben, dass die erneuerbaren Energien in Deutschland, in Europa global nur dann noch mehr an Fahrt aufnehmen können, wenn wir die alten endlich zurückfahren? Blockieren die sich gegenseitig?
Natürlich, das ist heute der Fall. Das sieht man ja. Also in Deutschland, RWE setzt noch immer auf Braunkohle. Deutschland ist Braunkohle-Weltmeister. Im Verbrennen von Braunkohle sind wir Weltmeister.
Und kritisiert
Trump. Eine Schande, obwohl wir alle erneuerbaren Technologien entwickelt haben.
Ich glaube, das Problem ist, es gibt natürlich auch ein menschliches Problem. Man muss immer sehen, wenn man die Gebiete sieht, wo Braunkohle abgebaut wird, gibt es natürlich auch Menschen, die sind da beschäftigt, sage ich mal. Deshalb gibt es auch Widerstreit im Hambacher Forst zum Teil auch. Aber man muss einfach schauen, dass man die mitnehmen kann. Und ich glaube, 8.000 Leute sind allein hier in der Oberlausitz beschäftigt, sozusagen in dem Bereich Energie. Und wenn man mit denen einen Deal machen könnte, zu sagen, wir machen nicht mehr Braunkohle in den nächsten Jahren, sondern machen alternative Energien dort an der Stelle, das ist natürlich ein Umschwenken ganz einfach da. Das könnte man schaffen und das ist der richtige Weg.
Das ist ja so ein Totschlagargument, das gerne verwendet wird, um an der Braunkohle weiter fortzufahren. Dass man sagt, das gibt's doch Arbeitskräfte, wir müssen weitermachen. Ich möchte dazu ein Beispiel bringen.
Neue Möglichkeiten schaffen.
Wir sind ein Baustoffhersteller, wir machen ein Bausystemhersteller, wir machen die ganzen Komponenten für ein ganzes Haus, groß und klein. Und ich kann nachweisen, dass ich für in Österreich oder in Deutschland, wo meine Fabriken stehen, dass ich pro Haus, pro Kubikmeter oder Quadratmeter Wohnraum 3, 4, 5-mal mehr Arbeitsplätze generiere, wie wenn man das so wie bisher mit Beton und mit den herkömmlichen Methoden macht. Und ich kann auch nachweisen, dass ich im Braunkohlerevier, wenn ich dort die erneuerbaren Technologien ansiedle, dass ich dort wesentlich mehr und bessere Arbeitsplätze schaffe, wie die verloren gehen, wenn ich mit der Braunkohle aufhöre.
Wir haben in Deutschland in der Braunkohle noch etwa zwischen 20.000 und 30.000 Arbeitsplätze. Bei erneuerbaren Energien haben wir etwa 350.000.
Genau, das ist die Antwort.
Das sieht man, wenn die Zukunft gehört. Es entstehen, wenn Sie heute ein Atomkraftwerk stilllegen, sind vielleicht 3.000, 4.000 Menschen arbeitslos. Wenn Sie genauso viel Windenergie organisieren, wie bisher ein Atomkraftwerk erzeugt hat, entstehen 5-mal mehr Arbeitsplätze. Ist nachweisbar an vielen Beispielen in Deutschland. Es ist wirklich ein Totschlagargument. Allerdings, das kann man und das geht ja auch sozial abfedern. Da muss halt die Politik sich was einfallen lassen. Sie haben die Lausitz genannt. Da haben wir noch 8.000 Arbeitsplätze im Bereich Braunkohle. Allein in MacPom haben wir 10.000 Arbeitsplätze bereits im Bereich Windenergie. Also es geht, wenn man das wirklich will, warum bauen wir das nicht mehr aus? Warum beschleunigen wir nicht die Energiewende? Aus Umwelt- und Klimaschutzgründen wäre das sowieso wichtig.
Herr Altier, möchte ich eingreifen. Ich glaube, dass die Klimawende, dass die von der Bevölkerung, ist ja für die Bevölkerung, weil es ist für ihre Zukunft, für die Zukunft ihrer Kinder und Enkelkinder, dass wir die nicht so auf die Straße bekommen, hat vielleicht damit zu tun, dass es auch uns als Presse mit der Anzeigenabteilung im Hintergrund nicht so gelingt, die Leute mit ins Boot zu nehmen, die sagen, dann geht mein Arbeitsplatz verloren und meine Doppelhaushälfte ohne Solarthermie ist ja noch gar nicht abbezahlt. Wie schaffen wir das, vielleicht durch auch symbolische Handlungen, Menschen dafür zu interessieren und ihnen nicht Angst zu machen nach dem Motto, da kommt eine Wende und du kannst leider nicht mitgehen. Weil normalerweise sind diese ganzen Trends gehen auf Effizienz und sorgen dafür, dass Arbeitsplätze verloren gehen. Dass da ein Familienvater mit zwei Kindern nicht Ja zu sagt, das verstehe ich schon. Wie schaffen wir das auch, es geht ja auch um die Rüstungsindustrie, die letztendlich dranhängt an der Energiewende, weil Kriege die Energie nicht führen muss, da brauchen wir die Waffen nicht dazu, dass sich diese Leute praktisch in die Produktion bekommen und sagt, ich nehme mit, dich brauchen wir. Wie können wir das schaffen?
Also ich glaube, das ist für den Einzelnen etwas schwierig, sage ich mal. Aber wenn die Politik das unterstützen würde, sozusagen, und sagt, okay, wir nehmen die Lausitz jetzt mal als neuen Standort für alternative Energien, sei es für Solarthermie, Photovoltaik oder auch Windkraft, sage ich mal, natürlich muss man da Anschübe bringen, sage ich mal. Und wenn man das schafft, sage ich mal, das ist natürlich das eine, muss passieren, man muss natürlich auch eine Infrastruktur haben, sage ich mal, nicht nur, dass man Braunkohle abfahren kann mit Zügen, sondern dass man eben auch schnell dahin kommt oder schnell den Strom weggeleitet bekommt von der Sache. Also es müssen viele Möglichkeiten da sein, damit man auch die Leute dort hält in der Region und dort eben entsprechend was Neues aufbauen kann. Aber das braucht also Politik und es braucht Wirtschaftsentscheidungen, die nicht ganz einfach sind.
Wenn die Politik sagt, wir wollen hier eine Modellregion machen für erneuerbare Energie, für zukunftsfähiges Bauen und die Rahmenbedingungen schafft, dann baue ich da meine nächste Fabrik. Mache ich sofort. Das mache ich. Es gibt, und solche wie mich gibt es genug.
Das ist auch an vielen Plätzen schon geschehen.
Die Bereitschaft ist ja da.
Die funktionieren.
Wir müssen es nur tun.
Wir haben auch gut Holz da.
Ja. Und eben, weil dort genug Holz ist, das ist selbstverständlich.
Da fällt mir spontan die Region Ramstein ein. Da ist sehr viel Platz und da könnte man sowas zum Beispiel hinstellen. Herr Thoma, ich möchte bei Ihnen bleiben. In Österreich, glaube ich, wird ein großer Teil der Energie über Wasserkraft generiert.
Das ist vorhanden.
Ja, das ist vorhanden. Glauben Sie, dass Sie das noch erleben werden, dass wir im deutschsprachigen Raum, und wir sind im deutschsprachigen Raum, Ganser sagt das immer 100 Millionen, aber ein Industriestandort, dass wir mit gutem Beispiel vorangehen und nicht nur auf regenerative Energie umsteigen, sondern auch zeigen, dass wir uns von vielen Dingen trennen, die wir unter Zivilisation abbuchen, die aber eigentlich Luxus sind, der als Sondermüll irgendwo in Afrika landet? Gehört das dazu? Glauben Sie, dass wir das noch erleben?
Ich bin fest davon überzeugt, dass wir das überleben. Ich bin fest davon überzeugt, dass es schnell kommt. Die einzige Frage, die sich mir stellt, ist, was muss passieren? Inwieweit schaffen wir das aus eigenem Antrieb und aus eigener Entscheidung? Oder müssen wirklich noch solche Katastrophen passieren, dass wir es dann unter ganz großem Druck in letzter Sekunde oder erst zu spät angehen? Das ist die Frage. Passieren wird es in jedem Fall. Weil die Entwicklungsdynamik, die wir jetzt sehen, die zwingt uns dazu. Und das ganze Gespräch, ob wir Braunkohle, ob wir die letzte noch rauskratzen oder nicht, das ist sowieso das letzte Zucken vom sterbenden
Dinosaurier. 5000 Windräder könnten den Hambacher Forst glatt ersetzen. Warum machen wir das nicht? Und es könnten viele neue Arbeitsplätze entstehen.
Ich weiß, alles lösbar. Herr Alt, Sie haben sich vorhin sehr kritisch gegenüber dem, was wir heute als Demokratie sehen, geäußert. Ich möchte Sie mal Folgendes fragen. Glauben Sie, dass die Bereitschaft bei den Menschen, die Energiewende wirklich zu machen, auch mit einem Preis, der für natürlich übergangsmäßig zu bezahlen ist, dass das da ist?
Also wenn ich mir die letzten Wahlen anschaue, ja. Wie gesagt, die Altparteien wurden abgestraft, weil sie die Energiewende eben nicht nach vorne treiben. 93% der Deutschen sagen zurzeit bei Umfragen, wir wollen eine schnellere Energiewende. Und die alten Parteien CDU, CSU, SPD interessiert das überhaupt nicht. Also mich wundert nicht, dass die Grünen jetzt überall sich verdoppeln und verdreifachen können. Ich glaube, die Altparteien haben demnächst Probleme mit der 5%-Hürde. Mhm. Und das ist genau dann die Reaktion, die wir brauchen, wenn etwas nach vorne kommt. Ohne die Grünen geht er. Ich bin nicht Mitglied. Aber ich weiß halt, diese Partei treibt das nach vorne und die anderen verschlafen die Zukunft.
Sie waren sehr lange bei der CDU-Mitglied. Sehen Sie den Herrn Merz als den neuen Impulsgeber für die regenerative Energie?
Kaum. Die Angela Merkel war ja mal vor 10 Jahren Klimakanzlerin. Ja. Aber inzwischen hat auch sie die Energiewende schleifen lassen. Wir haben 50.000 Arbeitsplätze in der Solarenergie verloren, weil Braunkohle noch immer so wichtig ist. Die sind alle nach China abgewandert, obwohl das alles deutsche Technologien sind. Wenn ich heute in China Vorträge halte oder Windanlagen einweihe, sehe ich nur deutsche Technik. Und die riesigen man muss mal nach China sehen, die dortigen Freiflächen-Solaranlagen oder Windparks sind 10-mal größer als bei uns in Deutschland. Die haben noch mehr Platz, klar. Aber die brauchen das auch. Denn 72% der Energie wird in China immer noch per Kohle organisiert. Und das bedeutet, die Leute können ohne Mundschutz nicht mehr auf die Straßen. In den Millionenstädten Chinas, in Peking, Shanghai, Kanton, ist es Eltern verboten, ihre Kinder im Freien spielen zu lassen, weil das nicht mehr geht durch die Luftqualität. Die haben gar keine andere Wahl, als sich zu 100% umzustellen, auch bei uns. wird es so kommen. Schauen Sie mal, einen Hitzesommer, wie wir jetzt hatten, hat nicht zufällig den Grünen viele Wähler gebracht. Mhm. Waldbrände, wie wir sie in diesen Wochen in Kalifornien erleben, haben sogar den Herrn Trump veranlasst zu sagen, ja, Klimawandel spielt dabei sicher eine Rolle, nur der Mensch kann das leider nicht ändern. Also immerhin, soweit ist sogar Herr Trump, der ein Vertreter der Kohle- und Atomwirtschaft ist in Amerika. Die Katastrophen sind unsere besten Lernhelfer. Und ich bin sicher, die Katastrophen werden kommen.
Herr Thoma, glauben Sie, dass der Klimawandel, dass der etwas mit Flüchtlingsströmen zu tun hat?
Ich würde es anders sagen, dass die Flüchtlingsströme mit dem Klimawandel zu tun haben. Na, selbstverständlich. Mhm. Na, selbstverständlich. Ich meine, ich brauche nur so sagen, wenn ich jetzt ein junger Mann bin, ich bin 17 Jahre, 18, 19, 20 Jahre alt und lebe in einem Land, in dem jede Zukunftsperspektive im wahrsten Sinn des Wortes vertrocknet. Und dann gibt es noch irgendwelche wahnsinnigen Todesschwadronen, die das Land mit Terror und Bomben überziehen, weil es dort Rohstoffe, weil möglicherweise Erdöl oder sonst was da ist. Ja, was machst du denn dann? Wenn du wirklich keine Zukunft hast und marschierst, ist doch ganz klar. Na, selbstverständlich ist das ein Haupttreiber für dieses Migrationsthema, das wir sehen.
Ich war vor 14 Tagen in Mali, Zentralafrika. Da habe ich Dörfer erlebt, da denkt jeder Zweite an Flucht. Dann war ich mit dem Energieminister und Wasserminister von Mali in einem Dorf, da gibt es seit 3 Jahren Solaranlagen. Da spricht keiner von Flucht. Warum? Weil zum Beispiel die jungen Leute in die Schule gehen können, weil sie abends Solarlampen haben und im Schein von Solarlampen Hausaufgaben machen können. Und die kriegen, wenn sie in der Schule sind, anschließend einen Arbeitsplatz. Vorher konnten sie nicht in die Schule gehen, weil sie keine Energie hatten. Alle Kinder der Dritten Welt müssen tagsüber aufs Feld, sonst verhungert die Familie. Am Abend zu Hause ist es dunkel und sie konnten keine Hausaufgaben machen, weil sie kein Licht hatten. Jetzt haben sie Licht. Oder ein anderes Beispiel. Die gesamte Gesundheitsstruktur in diesem Dorf ist jetzt verbessert worden. Warum? Weil es eine Apotheke gibt, die ihre Arzneimittel kühlen kann. Oder ein Schneider sagt mir, ich habe jetzt viel bessere Arbeit. Ich habe eine elektrische Nähmaschine und muss nicht mehr strampeln. Ich habe Kinder erlebt in der Schule in Mali. Die freuen sich, dass sie jetzt zum ersten Mal ein Fußballspiel von Bayern München sehen konnten, weil sie im Fernsehen, weil sie per Strom Fernseher haben. Hatten sie bisher nicht. Das heißt, wenn eine Stromversorgung, eine Energieversorgung in Drittweltländern da ist, haben die Leute eine Basis, zu Hause ihre Wirtschaft zu entwickeln. Ohne Strom geht das nicht.
Bangladesch produziert ja auch mehr Solarstrom als die BRD.
Richtig, das muss man dazu sagen. Der Mohammed Yunus, der das organisiert in Bangladesch, war gerade in Deutschland, hat hier eine Tour gemacht für sein neues Buch. Der hat mir erzählt, in Bangladesch verkauft er als Banker jeden Tag zurzeit 4000 Photovoltaikanlagen. Das sind weit mehr als im reichen Deutschland installiert werden. Und eine Bangladeschi, ich war als junger Fernsehreporter 1971 zum ersten Mal in Bangladesch. Da hat eine Bangladeschi-Frau im Schnitt 8 bis 10 Kinder bekommen. Wenn ich heute in Bangladesch bin und frage die Leute, wie viele Kinder haben, dann sagen die 2 bis 3. Warum? Weil sie mit Solarstrom in den letzten 10 Jahren etwas ökonomisch nach vorne gekommen.
Man muss ja auch dazu sagen, um mal bei aktueller Geopolitik zu sein, ich glaube, keiner, der hier steht und der hier sitzt, geht davon aus, dass es um Demokratie geht in Syrien, im Irak, in Libyen. Das sind natürlich alles Energiekriege, die auch vorbereitet werden auf den Iran mit all dem, was dazukommt. Ja. Das ist natürlich alles Wahnsinn. Aber ich möchte mal auf diesen Zeitfaktor kommen. Wir Menschen sind ja gut darin, Dinge zu verschieben und es der nächsten Generation zu überlassen. Die werden das schon irgendwie richten. Es hat immer so funktioniert, das muss man dazu sagen. Es gibt ein Buch von Professor Schellenhuber, einem der Klimaforscher in Deutschland, den muss ich Ihnen nicht erklären. Das Buch hat einen Titel, der irritieren kann, nämlich Selbstverbrennung. Es geht da nicht um einen Mönch, der sich selbst verbrennt, sondern es geht darum, dass dieser Planet immer heißer wird. Gibt es da eine Linie, wenn wir die überschritten haben, haben wir ein Problem, stirbt die Menschheit aus? Ist das so?
Also gestern ist ja eine Studie erschienen, die sagt, wir haben jetzt einen neuen Rekord von CO2 und 420, 430 sei eine solche, also ppm, das ist eine physikalische Maßeinheit, das sei eine solche Linie. Und in 10 Jahren, 15 Jahren haben wir die Linie überschritten. Und dann sagen viele Klimaforscher, dann sei es bereits zu spät. Also hier sitzen junge Leute. Also das ist eure Aufgabe schlechthin. Ich meine, wir haben euch das eingebrockt, meine Generation. Ihr müsst es auslöffeln. Also das ist euer Ding, mit dafür zu sorgen, bis in die Wahlkabine hinein, dass wir hier rauskommen aus dieser Klimafalle, in der wir heute sind. Das ist die Überlebensfrage eurer Generation schlechthin.
Herr Thoma, sehen Sie es ähnlich dramatisch? Da können wir uns dann noch mal 150 Jahre Zeit lassen. Weil der eine sagt das und der andere sagt das.
Ich sehe es ähnlich dramatisch. Und man muss da noch was dazu sagen, was eigentlich das Verrückte an der Situation ist. Die Dramatik ist da. Alle Lösungen liegen am Tisch. Alle Lösungen liegen am Tisch. Es scheitert überhaupt nicht an einer fehlenden technischen Lösung. Es scheitert nur daran, dass es aus verschiedensten Gründen Beharrungskräfte gibt.
Ja.
Politiker, die, weil sie wiedergewählt werden, es nicht schaffen, diese unpopuläre Maßnahme zu setzen, von der sie glauben, es ist unpopulär.
Oder die noch Nebenjobs haben, auf die sie sich vorbereiten.
Oder die noch Nebenjob haben, oder die ganzen Lobbyisten, die mit den Koffern ins Parlament marschieren und dort den Einfluss ausüben und so weiter und so fort.
Sie die Autoindustrie, nicht nur die Energieindustrie.
Und das sind eigentlich die Gründe. Die Dramatik ist gigantisch. Und wenn ich heute sage, ich muss eine Investition als Privater oder auch im Gewerblichen schaffen, ich muss was bauen, dann ist es die einzige zukunftsfähige Investition, dass ich schaue, dass wir energieautark werden, dass wir dort anzapfen bei der Sonne, wo keine Rechnung kommt und nicht nur keine Rechnung kommt, sondern auch die Zukunft gesichert wird, dass ich nachhaltige Rohstoffe nehme und nicht die Rohstoffausbeutung weiter betreibe. Wenn wir das nicht sofort angehen, wir haben keine Zeit mehr.
Die meisten Klimaforscher sagen uns 15, 20 Jahre höchstens, das ist die Gnadenfrist, die wir noch haben. In der Zeit müssen wir die 100%ige Energiewende schaffen.
Und das ist aber kurz. 15 Jahre ist für so eine Aufgabe extrem
wenig Zeit. Ich denke, es sind zwei Bereiche natürlich, wirtschaftliche Bereiche und politische Bereiche. Und was ich denke, ist auch enorm wichtig, sage ich mal, was wir gerade sind. Ich gebe zum Beispiel dafür, was also so absurd ist, dass man es kaum erzählen kann eigentlich. Es gibt zum Beispiel eine Solarförderung in Deutschland für Solarthermieanlagen. Früher war die immer sehr schlecht gewesen im Verhältnis zur Photovoltaik. Das ist ja auch Solarthermie so eingeschlafen, kann man sagen, in den letzten 10, 15 Jahren. Gibt es eine Solarförderung, die gibt es nur dann für einen Neubau beispielsweise, wenn man das Haus erstmal richtig extrem gedämmt hat, also ein sogenanntes KfW 55 Hausbild. Also man muss das Haus erst extrem dämmen, da hat die Dämmstofflobby richtig zugeschlagen. Also wieder sagen wir,
also der Sondermüll später in 20 Jahren.
Genau, Dämmstofflobby-Kriterien steht als erstes drin, das darf man also nicht, dann darf man den Dämmstoff mal aufbringen, großer Stärke, und erst dann kriegt man eine Vergütung für die Solarthermieanlage. Und das ist natürlich sowas absurd, und wir haben versucht, dieses Kriterium herauszubekommen und haben das für die KfW versucht, wir haben es für die Politik versucht. Es hängt einfach drin und es wird nicht rausgenommen. Kriegen Sie Erklärungen dazu, weshalb das so ist, die und kein Mensch versteht?
Man muss sich dazu vorstellen, Medizinforscher, also ganz normal Spitzenmediziner aus der Schulmedizin, weisen heute in der Muttermilch jeder deutschen Mutter die Gifte aus dem Styropor und aus dem Polystyrol in der Dämmstoffindustrie nach. Das muss man sich vorstellen. Das
ist auch ein Gesundheitsproblem.
Und wir bauen daneben Häuser, vollkommen dämmstofffrei, zu 100% aus Holz, energieautark.
Ja.
Und die ganze Baumasse ist wertvoller Rohstoff, der in 100, 200 Jahren wieder zum Haus verwendet werden kann. Und wir werden vom Staat nicht gefördert, sondern blockiert und das Gift wird befördert.
Ja. Aber ich meine, das erklärt natürlich, wenn man schon mit der Muttermilch dieses Gift aufsaugt, dass man nachher Probleme hat, überhaupt klar zu denken. Das ist eine satirische Bemerkung an dieser Stelle. Ich möchte nochmal zu Ihnen kommen, Herr Hinzen. Sie sind ja auch auf Baumessen unterwegs und präsentieren ein Produkt. Solarmessen sind Sie auch. Wie groß sind denn da eigentlich die Hallen, was Solarthermie angeht?
Also wir haben, dieses Jahr war das gewesen, gab es die Indoor Solar in München. Und wir haben unsere Mitarbeiter hingeschickt, einfach mal zu schauen, was gibt es Neues, was wird angeboten, was ist interessant. Und da waren 11 Hallen, die insgesamt belegt waren auf der Münchner Messe. Und davon waren 10,5 Hallen belegt mit Photovoltaik, also mit Sonnenstrom wohlgemerkt, was erstmal grundsätzlich positiv ist, aber nur 0,5 Hallen, also eine halbe Halle mit 4 Ständen über Solarthermie. Und daran sieht man, wie dieses Thema Solarthermie eigentlich untergegangen ist. Und vielleicht muss man nochmal erwähnen in dem Zusammenhang, natürlich können wir mit Strom viel tun. Natürlich mit Strom kann ich auch heizen, sage ich mal. Aber es ist sehr ineffizient, weil ich wandle ja was um sozusagen. Die Prozesse der Umwandlung kosten ja Energie. Und ich hole ja aus der Sonne im Prinzip weniger Energie mit Strom, als ich mit Wärme rausholen kann. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass man einfach bei der Energiewende die Wärmewende ins Auge nimmt und an Solarthermie denkt.
Wir brauchen vielleicht 10% der Energie in unseren Häusern für Strom, aber 80% etwa 90, für Wärme.
Ja.
Daran sieht man, die bisherige Energiewende ist daran gescheitert, dass wir sie nicht verbinden mit einer Wärmewende.
Ja.
Also da kann ich Ihnen nur voll zustimmen. Deshalb ist das, was Sie machen, so unendlich wichtig.
Und dass man in der Diskussion sich dann immer entscheiden muss, entweder Windkraft oder Solarthermie oder so, das stimmt natürlich nicht, sondern das hat alles miteinander zu tun.
Das hängt zusammen.
Ich möchte zum Schluss dieser Sendung nicht darüber diskutieren, was passiert, wenn wir das nicht machen, weil es wird auf jeden Fall weiter Energiekriege geben mit allem, was dranhängt. Das ist vollkommen klar. Wir sehen ja, Deutschland bereitet sich ja nicht auf die Energiewende vor, sondern erhöht den Rüstungsetat. Da muss ich ich gar nicht mehr weiter ausholen, was das für eine komische Regierung eigentlich ist, die wir da haben. Aber wie kriegen wir das Thema denn an die Jugend? Lassen Sie uns über Bildung mal sprechen. Ist es nötig, dass wir über diese Energiefragen, über die Kreisläufe, über Müllvermeidung, über was die Sonne für uns leistet, dass wir damit an die Schulen gehen, dass wir an die Universitäten gehen, damit die Jugendlichen, dass wir es ins YouTube reinbringen, damit die Jugend das für die ein ganz normales Thema ist und nicht nur Autoquartett. Ist das wichtig?
Kindergarten und Schulen bauen mit diesen Dingen.
Ja. Ich finde, das ist enorm wichtig. Und wir werden einfach einen kleinen Beitrag, um das zu zeigen, vielleicht werden wir von KenFM wieder begleitet, werden neben unserem Baumhaus ein Tiny House hinstellen, das vollkommen mit der Sonne betrieben wird, das nur die Sonne erntet, das addierbar ist, mobil ist, also eine richtige Mobilie, wo junge Familien ihr Leben starten können, wo die erste Wohnung stattfindet, zu brauchbaren, vergleichbar günstigen Kosten. Und wir wollen das umsetzen und zeigen, einfach um das zeigen, es geht. Wir müssen Beispiele schaffen. Weil ich habe oft das Gefühl, mit Reden allein, wir müssen Beispiele schaffen.
Es muss haptisch sein, erlebbar sein.
Erlebbar machen und dann sagen, das kann man mieten, da kann man hinein, man kann es ausprobieren, man kann sehen, wie das geht.
Mhm. Ist, wenn Sie mit Menschen ins Gespräch kommen und über Energiewende sprechen, ist da das Thema, was ja hinten dran dringt drunter, ist das Thema Frieden ein Thema? Dass Energiewende auch bedeutet Weltfrieden?
Also viele Menschen haben begriffen, dass das, was zum Beispiel die Amerikaner im Nahen Osten gemacht haben, Kriege um Öl waren. Und dass die
Alternative heißt, Verschwörungstheorie?
Bitte?
Ist das eine Verschwörungstheorie?
Das ist keine Verschwörungstheorie. Das bestreitet in Washington heute kein Mensch mehr. Dass die Irakkriege der Bushs Kriege um Öl waren. Die Alternative, und es gibt immer Alternativen, das ist meine Lebenserfahrung. Probleme, die Menschen geschaffen haben, können auch von Menschen gelöst werden, wenn sie es wirklich wollen. Die Alternative steht am Himmel. Die Lösung heißt Frieden durch die Sonne anstatt Kriege um Öl. Nun haben Sie gefragt, wie vermitteln wir das der Jugend? Ich glaube, die technische Diskussion, die wir häufig führen, allein reicht nicht. Dadurch erreichen wir die Herzen der jungen Menschen nicht. Das muss tiefer gehen. Wir brauchen neben der technischen eine ethische Diskussion. Es muss klar werden, das ist Verantwortung für die Zukunft, für alle Generationen, die nach uns kommen können, wenn wir die Probleme noch lösen. Also diese technische Herausforderung, da kann ich Ihnen recht geben, Herr Thoma, technisch ist das alles machbar heute. Wir haben Millionen Beispiele auf der ganzen Welt, die zeigen, dass es geht. Wie kriegen wir das in die Köpfe der jungen Leute? Ethik und Technik und Ästhetik. Es muss schön sein, muss zusammenkommen. Wenn ein Solarhaus schön ist, wenn ihr Holzhaus schön ist,
Neudeutsch
dann
sexy.
Wollen es die Leute haben. Ja. Und es zeigt ja die Entwicklung. Heute wollen 4-mal mehr Menschen als noch vor 20 Jahren Holzhäuser bauen, wenn sie ein Holz bauen oder ein neues Haus bauen. Oder sie wollen thermische Solaranlagen und nicht nur Photovoltaik. Das bedeutet, wir sind eigentlich auf gutem Weg. Die Regierungen dürften weniger bremsen und dürften sich weniger unter Druck setzen lassen von den alten Energie, von der alten Energiewirtschaft. Das ist das Hauptproblem, vor dem wir heute stehen. Die jungen Leute sind aufgeschlossen. Das ist meine Erfahrung. Ich bin oft in Universitäten, in Schulen mit diesen Themen. Die jungen Leute sind begeistert, dass es Alternativen gibt. Aber sie werden ausgebremst. Die Politik ist momentan das Hauptproblem. Dort sitzen die entscheidenden Bremser.
Herr Alt, ich bin Ihnen
nochmal dankbar. Ich möchte ganz kurz noch das muss schick aussehen, ja. das muss sexy aussehen, wie Sie gesagt haben. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Deshalb muss man eben auch die Architektur verbinden. Und das ist eine große Chance, auch junge Architekten,
eine solare Architektur.
Einfach mal diese ganze Sonnenenergie zu verbinden mit der Architektur und zu integrieren, dass wirklich was Schickes entsteht.
Darauf möchte ich hinaus. Ich meine, ich beschäftige mich sehr viel auch mit Marketing. Man muss sich die Frage stellen, warum eine Firma mit diesem Apfel drauf so erfolgreich ist. Auch weil die Produkte sich schön anfassen, weil sie schön sind, weil sie sich intuitiv erklären. Das ist der erste Impuls, wo ein Mensch sagt, dass sie Bedarf schaffen. Wir haben es ja in Goldeck hingestellt, ein Baumhaus, wie wir das nennen, hier auf diesen Stelzen, was schön aussieht. Sie kriegen ja viel Feedback, das sieht schön aus und man kann ja auch dran übernachten. Ich habe es schon zweimal gemacht, fühlt sich gut an, aber man möchte auch die Wände anfassen. Der Impuls kam ja auch nicht von einem Architekten, den haben wir in ein Architekturbüro hineingegeben. Wie wichtig ist denn, dass auch Architekten, die diese Sendung sehen, sagen, okay, vielleicht muss von uns, wir sind ja Profis aus dem Gebiet, mal Impulse kommen, wie ökologisches Wohnen auch aussehen kann, dass das nicht immer so ein bisschen verstaubt ist, weil es sieht ja gar nicht verstaubt aus. Wie wichtig ist, dass das auch verstanden wird, weil umsetzbar ist das ja.
Also ich denke, das ist eine ganz wichtige Komponente dabei. Man muss einfach mit, ich sage mal, wenn man sich ein Haus anschaut und ich setze da oben aufs Dach eine Solarthermieanlage aufgeständert, das sieht einfach hässlich aus. Da kann ich mich nicht auch freuen dran. Da sage ich, okay, die sitzt jetzt drauf, die versorgt mich mit Energie, ich sehe das, aber eigentlich passt nicht und es ist also unschön. Und wir haben uns Gedanken gemacht, immer auch mit dem ersten Haus, das wir entwickelt hatten und wo wir gesagt haben, es ist jetzt fertig, wir könnten es bauen, auf die Messe gegangen und haben gesagt, war ein schickes Haus. Und da hat man uns angeschaut und haben gesagt, ja, finden wir schick, sieht ein bisschen anders aus. Aber wir haben damals niemand gewonnen und haben dann das Haus selbst gebaut. Und das macht es dann aus. Die Leute können sehen, wie so ein Haus eine andere Architektur hat, sind begeistert, sehen in der Natur stehen. Und wir versuchen immer wieder Prototypen zu bauen, die einen besonderen Status haben, neue Dinge widerspiegeln. Also wie den Würfel zum Beispiel, den Sie gesehen haben im Wiesental. Also ein Haus, was wie ein Würfel im Berg steht sozusagen, damit kann man Aufmerksamkeit erwecken und damit kann man auch Leute gewinnen und auch überzeugen davon, dass sowas eben schick sein kann und nicht nur schick, sondern immer unabhängig macht.
Ernie Schwarzenegger hat in Kalifornien immer gesagt, ein großer Freund der Solarenergie, Solar is sexy. Genauso muss es werden, wie das Elektroauto oder das Wasserstoffauto. Dann haben wir Zukunft.
Herr Alt, kommen wir zur letzten Runde. Was ist, wenn wir das alles nicht machen, sondern es einfach laufen lassen, weil es Leute gibt, die sagen, das ist alles nur Gequatsche?
Dann möchte ich nicht mein Enkel sein. Dann haben wir ein Treibhaus und fürs Treibhaus sind wir nicht geschaffen. Dann ist es nicht mehr dieser Planet, den wir gewohnt sind, wo man in sicherer Entfernung zur Sonne gut leben kann. Das Geheimnis unserer Existenz auf dieser Erde ist ja, dass die Sonne zur Erde exakt den richtigen Abstand von 150 Millionen Kilometern hat. Alle anderen Planeten sind kein Ersatz für die Erde. Es gibt keine zweite Erde in unserem Sonnensystem. Also wir müssen lernen, mit dieser Erde anständig umzugehen. Anständiger als bisher, also nachhaltig, so wie Sie beiden wirtschaften. Das ist für mich vorbildliches Unternehmertum, schafft auch Arbeitsplätze und organisiert Zukunft für Enkel und Kinder. Ich finde, das ist genau das, was wir lernen müssen. Vor 300 Jahren hat mal ein deutscher Förster das Wort Nachhaltigkeit erfunden. Carlo von Carlowitz in Freiberg. Der hat gesagt, wir dürfen nur so viel Holz schlagen, wie wieder nachwächst. Und aus dieser Idee, bitte 300 Jahre alt, in Deutschland haben wir das übrigens praktiziert. Wir haben heute in Deutschland 10% mehr Waldfläche als noch 1990. Weltweit werden Wälder abgeholzt. Aber Deutschland zeigt, was Nachhaltigkeit ist in der Forstwirtschaft. Das aber muss die Gesamtwirtschaft lernen. So umgehen mit Rohstoffen, dass wir Kreisläufe schließen und dass wir alles, was wir heute einsetzen, wieder verwenden können. Es gibt einen Hersteller in Deutschland von T-Shirts, der macht das bereits.
Wir reden von Trigema?
Na, richtig. Der sorgt dafür, dass alle Produkte, die er hat, nachhaltig sind. Und wenn du das wegschmeißt, hast du nach 3 Monaten wieder Erde und da wächst wieder was Neues an.
Herr Thoma, Sie sehen, bei Herrn Alt ist auch ein Förster verloren gegangen. Der kennt sich gut aus. Wenn Sie nochmal eine helfende Hand brauchen und müde sind, der 80-jährige Alt steht immer dabei. Finde ich fantastisch. Ihr Applaus, Herr Alt. Danke fürs Kommen.
Sie denken so jung.
Ja.
Bravo.
Herr Thoma,
es reicht ja auch, wenn man alt heißt.
Ne? Natürlich, Herr Thoma, ich möchte nochmal zu Ihnen da kommen, weil wir gerade eben auch über das Klima wird sich, wenn wir das nicht machen, ändern und das wird vor allem für die Menschen tödlich sein. Dass wir heute das atmen können, was wir atmen können, hat ja auch mit den Bäumen zu tun, die es ja noch, wenn man sich die Erde anguckt, noch gar nicht so lange gibt. Können Sie das kurz noch erklären, welche Leistung da erbracht wurde? Das würden wir eben auch abschaffen und es wird die Luft ausgehen.
Es gibt eine ganz interessante Zahl zum Schluss. Wir reden, dass das CO2 in der Atmosphäre ein großer Teil des Problems ist und dass eben zu viel durch unsere fossile Verbrennung dorthin gekommen ist. In den Wäldern der Erde ist wesentlich mehr CO2 gespeichert, immer noch, wie in der ganzen Atmosphäre vorhanden ist. Das ist eine Relation, an der sieht man erst, wie wichtig der Wald ist. Und daran sieht man erst das, was Sie gesagt haben, das ist die Lösungstür, durch die wir gehen müssen. Diese Nachhaltigkeit, die uns ja der Wald vorlebt, die müssen wir in die ganze Wirtschaft, ins ganze Leben übertragen. Und ein Kern des Problems, den ich einfach sehe, der liegt darin, dass wir in unserem Denken uns vollkommen von der Natur entfernt haben. Wir reden ja auch von Umwelt. In Wahrheit müssten wir von Mitwelt reden. Weil die Umwelt, der Baum da draußen, der ist ja, der interagiert mit mir, der ist vernetzt, der erzeugt den Sauerstoff, den ich atme, ist ein total vernetztes System, wo es eben nicht egal ist, wenn wir uns zerstörerisch verhalten. Und das ist das Wichtige. Es ist ja im Leben, das wissen wir immer so, dass das, was im Äußeren passiert, das Spiegelbild dessen ist, was in unserem Herzen sich abspielt. Wenn Menschen tatsächlich glauben, dass der zentrale Wert des Lebens Geld ist, dann sieht es so aus, wie es heute ausschaut. Das heißt, wir haben auch unmittelbar dahinter ein ganz großes Wertethema. Wir müssen wieder lernen, dass wir mit dieser Natur oder Schöpfung oder nennen Sie, wie Sie es wollen, dass wir damit total verbunden sind. Wir müssen lernen, dass das ein Geschenk ist. Wir müssen unseren Kindern wieder sagen, dass sie da herkommen, dass das toll ist, in dieser Natur zu sein. Und wenn wir diese Natur wirklich lieben und wenn wir das im Herzen haben, dann wird uns auch die Lösung im Äußeren gelingen.
Ich kann dem nur zustimmen. Unsere Umweltkrise ist nur der äußere Ausdruck einer tiefen Innenweltkrise. Ja. Wenn wir diese Verantwortung nicht spüren für künftige Generationen, dann werden wir die Probleme nicht lösen können. Das ist eine Verantwortungsfrage.
Herr Hinzen, Sie haben das Schlusswort. Sie haben schon mal eine Wende hinter sich gebracht, die sich auch ganz spontan angekündigt hat mit einem ziemlich langen Anlauf. Glauben Sie, dass wir davor stehen, eine weitere Energiewende einfach auch anzunehmen? Damit rechnet vielleicht keiner, aber damals hat ja auch keiner damit gerechnet.
Also ich glaube, die Energiewende wird kommen in den nächsten Jahren, weil ich sage mal, Ad1 gibt sehr viele Publikationen mittlerweile und es wird sehr viel darüber gesprochen. Herr Alt hat es schon gesagt, die Grüne Partei nimmt erheblich zu an Stimmen sozusagen in den letzten Jahren und letzten Monaten sozusagen. Ich glaube, die Energiewende kommt, aber wichtig ist, dass die Politik, wie gesagt, mitspielt und eben auch die Rahmenbedingungen setzt. Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend dabei.
Ich bedanke mich bei Ihnen allen dreien für Ihr Kommen und vor allem für das, was Sie hier vorgetragen haben. Vielen Dank, dass Sie Applaus.
Danke.
Ja, ich hoffe, wir konnten mit dieser Sendung für das Thema begeistern, sich selber schlau machen. So eine Sendung ist ja nicht abgeschlossen, so als Cliffhanger mal sehen, was Sie als nächstes bringen, sondern sich wirklich einlesen ins Thema. Wir werden auch ein paar Bücher als Links unten anhängen, damit sich mit diesem Thema beschäftigen. Auch mal die Eltern ansprechen oder den Großvater und sagen, hör zu, vererbt mir nicht irgendwelche Goldaktien, sondern wollen wir nicht gemeinsam eine Schule zusammenbauen. Solche Vorschläge könnte man gerne machen. Ich bedanke mich bei Erwin Thoma fürs Kommen. Herr Thoma sind extra aus Österreich angefahren mit der Zwischenstation Coburg und werden heute Abend wieder nach Hause fahren. Vielen Dank fürs Kommen. Ihr Applaus. Toll.
Danke.
Ulrich Hinzen, Sie haben es jetzt nicht so weit. Sie sind aus Chemnitz gekommen und ich kann nur raten, sich auf Ihre Homepage zu begeben, faser.de, wenn ich das richtig erinnere.
Ja, faser.de, ja.
Genau, und sich auch mal anschauen, welche Objekte Sie auch schon erstellt haben und auch ruhig hinfahren. Das kann man sich anschauen, ja, genau. Da kann man reingehen. Wir haben das ja gemacht, der Film wird auch noch kommen, weil das ist nochmal was anderes, wenn man das im Netz sieht und darüber redet und wenn man wirklich reingeht, weil das fühlt sich wirklich sehr gut an. Und das ist, glaube ich, eine gute Kombinationsmöglichkeit. Holzbauten mit Solarthermie, vielleicht können Sie ja nachher noch ein Großprojekt in Ramstein realisieren. Würde mich sehr freuen. Und Herr Alt, Sie sind ja ein Tausendsasser und gut vernetzt. Ich glaube, Sie waren auch einer derjenigen, der mit seinen Verbindungen den Papst zum letzten Buch dazu gebracht hat, sich noch mehr um die Umwelt zu bemühen. Und sie kriegt man ja sowieso nicht weg.
Diese päpstliche Enzyklika ist eine sehr gute. Das ist die erste päpstliche Enzyklika zur Umwelt, Laudato Si, an der Naturwissenschaftler mitgearbeitet haben. Dieser von Ihnen zitierte Schelmhuber hat wesentlichen Anteil an dieser, der hat einen naturwissenschaftlichen Teil geschrieben. Und der erste Papst, der einen Naturwissenschaftler gebeten hat, vor der Weltpresse eine päpstliche Enzyklika vorzustellen. Also hier kommt Ethik und Technik zusammen.
Franz Alt, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr positives Schlusswort. Vielen Dank.
Gerne.
Das war eine weitere Ausgabe von Zur Sache. Mein Name ist Ken Jebsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch. Anfang. Thank you.